Land, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst der Bundesminister der Verteidigung, Herr Boris Pistorius.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Frau Wehrbeauftragte, Frau Dr. Högel. Die Weltlage ist geprägt von Umbrüchen, von Konflikten und von Kriegen, von Polarisierung. Wir erleben jeden Tag, jeder von uns, Menschen, die verunsichert sind, die sich Sorgen machen, in Deutschland, in Europa, aber auch darüber hinaus. Und das sind die Zeiten, in denen wir aktuell leben. Diese Zeiten verlangen besonders Zusammenhalt. Sie erfordern Einigkeit und sie erfordern Geschlossenheit. Ich möchte daher ausdrücklich mit einem Dank an alle demokratischen Parteien des Hohen Hauses beginnen, die sich mit uns darauf einigen konnten, dass unsere Sicherheit, unser Frieden und unsere Freiheit kostbar sind. Vielen Dank dafür. Demokratische Parteien hier im Hohen Hause, die wissen, dass wir ein zerbrechliches Gut in den Händen halten, was wir schützen und verteidigen müssen. Und ich bin dankbar, dass die Mehrheit der Abgeordneten in diesem Bundestag sich einig ist. Unsere Sicherheit erfordert große Investitionen. Ich bin froh, dass wir uns einig sind. Wir müssen zu unseren Zusagen an unsere internationalen Partner stehen. Wir müssen sie einhalten, denn wir wissen sehr genau, unsere wichtigste Währung ist unsere Verlässlichkeit. Und ich bin dankbar dafür, dass wir uns hier mehrheitlich darüber einig sind. Wir müssen die Ukraine weiter unterstützen. Und wir sind uns einig, meine Damen und Herren, wir brauchen eine Bundeswehr, die ihren Kernauftrag erfüllen kann, eine Bundeswehr, die mit ausreichend Personal, finanziellen Mitteln und dem notwendigen Material ausgestattet ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, all das können wir nur erreichen, wenn wir als Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen und über Parteigrenzen hinweg mutige Entscheidungen treffen für unsere aller Sicherheit. Das gilt für die Projekte, die wir in den vergangenen Jahren erfolgreich auf den Weg gebracht haben, von den Beschaffungsprojekten über Infrastruktur bis hin zum Personal. Es betrifft aber auch die vielen Projekte, die wir schon angestoßen haben und bei denen es nun weitergehen muss, von unseren Beiträgen in der NATO über die Ukraine-Unterstützung bis zu unserem Engagement für ein starkes Europa. Vom neuen Wehrdienst über die Reorganisation der Bundeswehr bis zur dauerhaften Stationierung einer Brigade in Litauen. Sie alle, meine Damen und Herren, hatten und haben einen Anteil an diesen Projekten. Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung dafür, der Truppe auch in Zukunft die Unterstützung zu geben, die sie braucht und die sie verdient. Wir müssen zeigen, wir stehen hinter den Männern und Frauen unserer Truppe, wir stehen hinter unserer Bundeswehr. Meine Damen und Herren Abgeordneten, der Jahreswechsel steht bevor, und so viel Unsicherheit auch herrscht, eines kann ich mit großer Sicherheit sagen. Die Zeiten werden nicht ruhiger vorläufig, sie werden nicht einfacher und sie werden wohl auch nicht sicherer. Als Verteidigungsminister, als Demokrat, aber vor allem auch als Bürger dieses Landes hoffe ich, dass wir bei all den Herausforderungen nicht den Blick für das Wesentliche verlieren. Den Blick dafür, was so eine wichtige Voraussetzung für unser Miteinander ist. Unser Frieden, unsere Freiheit und unsere Sicherheit sind die Basis für alles andere. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort für den zweiten einleitenden Bericht hat nun die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Frau Clara Geiwitz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich kann anschließen, seit fast 3 Jahren führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Und das hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf uns hier in Deutschland, aber auch auf die Bauwirtschaft. Seit fast 3 Jahren kämpft die europäische Bauwirtschaft mit den Folgen und ist in einer Krise. Aber wir müssen trotzdem mehr Wohnungen bauen. Und deswegen haben wir als Bundesregierung viele Hebel dafür in Bewegung gesetzt. Wir haben die Investitionen erhöht. Wir haben die Steueranreize eingeführt. Wir haben die Planung beschleunigt. Und einer meiner Schwerpunkte war von Anfang an die Reaktivierung des so wichtigen sozialen Wohnungsbaus. Wir haben die jährlichen Mittel verdreifacht auf 3,5 Milliarden und das fortgeschrieben in der mittelfristigen Finanzplanung. Bis 2028 wollen wir 20 Milliarden Euro in den sozialen Wohnungsbau investieren. Und das zeigt auch jetzt schon Erfolge. Allein im letzten Jahr sind die Förderzahlen um 20% gestiegen. Und ein Punkt, der ist ganz wichtig für die junge Generation, das junge Wohnen, ein Programm von 500 Millionen jährlich fördert, erstmalig seit der Wiedervereinigung in großem Maßstab auch Studenten- und Azubi-Wohnen. Und die Zahlen sind eindrücklich. Vor 2 Jahren wurden nur gut 2000 Wohnheimplätze gefördert. Und im letzten Jahr haben die Länder mit unseren Mitteln immerhin 10.000 neue Plätze gefördert. Parallel dazu fördern wir Wohneigentum mit Jungkauft Alt und den klimafreundlichen Neubau im Niedrigpreissegment. All das sichert auch gerade jetzt in der Krise der Bauwirtschaft die notwendigen Arbeitsplätze in Baufirmen und im Handwerk. Geld allein kann jedoch die Herausforderungen beim Bau nicht lösen. Bis jetzt dauert Bauen in Deutschland zu lange und ist zu teuer. Deswegen haben wir Planungsbeschleunigung auf die Tagesordnung gesetzt. Im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum haben wir mit den Ländern viele Punkte verabredet. Die Novelle des Baugesetzes ist unterwegs. Dachausbau, Typengenehmigung, eine Modernisierungswelle der Bauordnung ist in Deutschland in Gang gesetzt worden. Ihnen liegen jetzt auch weitere Reformen im Baurecht zur Beratung vor. Und ich würde mich freuen, wenn die Baugesetzbuchnovelle noch eine Beratung erfährt. Schneller, leichter und besser müssen wir natürlich bauen, auch durch Innovationen selbst in der Branche. Deshalb unterstützen wir Digitalisierung, BIM etwa, das serielle Bauen, aber auch Forschungsinnovationen auf der Baustelle. Stichwort Klima, dass die Weichen im Gebäudesektor gestellt werden müssen, ist klar. Wenn wir weiter fossil heizen, dann kann Deutschland 2045 nicht klimaneutral sein. Deswegen haben wir die Transformation der Wärmeversorgung vorangebracht. Mit dem Wärmeplanungsgesetz haben jetzt viele Kommunen sich auf den Weg gemacht, ihren Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wie sie in Zukunft heizen können. Bauen dauert, und wir müssen heute schon diejenigen unterstützen, die mit ihrem Einkommen die Miete nicht bezahlen können. Deshalb war es diese Bundesregierung, die historisch größte Wohngeldreform auf den Weg gebracht hat. Zum Wohnen gehört jedoch nicht nur die eigenen 4 Wände, sondern auch attraktive Plätze, Nachbarschaftszentren, Bibliotheken, Orte, an denen die Menschen sich gerne aufhalten und begegnen. Hier ist unsere Städtebauförderung seit Jahrzehnten eine verlässliche Stütze des Bundes. Sie wird investiert in viele kleine Orte und auch in ländliche Regionen, denn dort lebt die Mehrheit der Menschen in Deutschland. Und bei all diesem gilt es, diejenigen in unseren Städten nicht zu vergessen, die gar keine Wohnung haben und teilweise auf der Straße leben. Hierzu haben wir erstmalig auf Bundesebene einen eigenständigen Aktionsplan zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit erarbeitet. Ich hoffe, dass dieser Aktionsplan auch über die Wahlperiode hinaus mit Leben gefüllt und seitens des Parlaments fraktionsübergreifend unterstützt wird. Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte zunächst Fragen zu den beiden Berichten und den Geschäftsbereichen der anwesenden Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Ich sage auch jetzt schon mal an, bitte alle darauf achten, sowohl auf die beiden Minister und Ministerinnen und auch die Abgeordnetenkollegen an die Antwort- und Fragezeit zu achten. Das Wort hat zuerst zu einer ersten Frage aus der CDU-CSU-Fraktion Florian Hahn.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich zuerst an den Bundesminister der Verteidigung. Sehr geehrter Herr Bundesminister, vorweg möchte ich es noch mal erwähnen. Wir haben heute im Verteidigungsausschuss 25 MIO-Vorlagen zur Investition in unsere Streitkräfte als CDU-CSU in großer Mehrheit des Ausschusses mitgetragen. Und das zeigt, dass allen Wahlkampfgewalten zum Trotz dieses Parlament in großer Mehrheit hinter der Truppe steht. Meine Frage bezieht sich allerdings auf die Unterstützung des Staates Israel in diesem schwierigen Konflikt nach dem Überfall der Hamas nach dem 7. Oktober. Und der Bundeskanzler hat ja wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass es keinen Lieferstopp, keinen Exportstopp von Waffen aus Deutschland an Israel gegeben hätte. Er hat auch gesagt, dass es den weiterhin sozusagen ungebrochen gibt. Mich würde interessieren, wie viel Waffen und Munition aus Ihrem Geschäftsbereich, aus dem Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums tatsächlich an Israel geliefert wurde.
Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum einen wissen Sie, dass Beschlüsse
im entsprechenden Gremium der Bundesregierung in der Geheimhaltungsstufe getroffen und diskutiert werden. Von daher bin ich nicht befugt, darüber Auskunft zu geben, was von wem geliefert worden ist. Und ich füge hinzu, ich habe keinen anderen Erkenntnisstand als der Herr Bundeskanzler.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Herr Bundesminister, das sehen wir auch mit Blick zu den entsprechenden Äußerungen des Bundesverfassungsgerichts zu einer solchen Situation anders. Und es ist ja auch so, dass Sie beispielsweise bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine, nämlich dem, was geliefert wurde, das tatsächlich transparent machen. Ich möchte Sie deswegen noch mal fragen, ob vor allem, und das interessiert uns im Besonderen, in dem Bereich der Panzermunition, Artilleriemunition entsprechend etwas aus Ihren Beständen an Israel geliefert wurde, ob Sie entsprechende Genehmigungen dazu unterschrieben haben.
Nochmal, Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, wir können die rechtliche Frage, was ich hier befugt bin zu sagen oder nicht, gerne an anderer Stelle klären. Ich sehe mich aber nicht imstande, jetzt hier Fragen der Geheimhaltung öffentlich zu diskutieren. Das würde die Grenzen dessen, was zulässig und rechtlich erlaubt ist, verwischen. Ich kann aber sagen, dass aus meinem Geschäftsbereich, aus den Beständen der Bundeswehr, nichts an Israel geliefert worden ist, was übrigens auch nie das Ansinnen war.
Ich komme zur nächsten Frage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von Sarah Nanni.
Danke, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Minister, wir haben jetzt erlebt, dass in Syrien das Assad-Regime gefallen ist. Große Freude darüber. Sie waren jetzt letzte Woche erst in der Region. Können Sie mir einmal sagen, wie vor Ort die Sicherheitslage eingeschätzt wird? Wir haben ja Syrien in einer geografisch interessanten Position. Wir haben im Westen, im Südwesten den UNIFIL-Einsatz. Wir haben im Osten und im Südosten unser Anti-Daesh-Mandat. Und im Norden ist die NATO-Grenze, also für uns ein ganz wichtiges Land. Welche Eindrücke bringen Sie aus der Region mit?
Präsidentin, sehr geehrte Frau Abgeordnete, in der Tat, der Sturz Assads hat überall Freude ausgelöst. Der Eindruck, der sich mir aufdrängt, ist der, dass es einen Unterschied gibt zwischen Mitteleuropa, insbesondere Europa insgesamt, einerseits in der Wahrnehmung und der Region unmittelbar in der Nachbarschaft. Bei uns überwiegt die Freude. Die Freude ist dort unten ebenfalls sehr stark ausgeprägt, aber gleichzeitig auch Sorge und Angst, zum Beispiel vor dem Wiedererstarken des sogenannten IS, aber auch vor dem Einsickern ehemaliger syrischer Assad-Kräfte in das Land Irak zum Beispiel. Darüber besteht große Sorge. Von daher beobachtet man die Entwicklung sehr, sehr aufmerksam. Ich habe sowohl mit dem irakischen Präsidenten als auch mit dem Präsidenten der Region Kurdistan gesprochen. Die Sorgen sind groß und gleichzeitig setzt man darauf, dass wir als Europäer Präsenz zeigen, weniger unmittelbar militärische, möglicherweise aber auch im Rahmen von OIR oder anderem. Aber vor allen Dingen geht es darum, Präsenz zu zeigen und die Interessen der Region wahrzunehmen und zur Kenntnis zu nehmen. Darauf wird es vor allen Dingen ankommen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ja. Mit Blick auf das schon angesprochene Anti-Daesh-Mandat. Die Amerikaner haben ja schon mit der Biden-Administration mit Bagdad darüber verhandelt, dass die Amerikaner sich zurückziehen aus dem Antiterrorkampf im Irak. Womit rechnen Sie nach der Amtsübernahme von Donald Trump nächstes Jahr in den USA bezüglich dieser Abzugspläne?
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, das ist schwer vorherzusagen. Die Entscheidung, OIR zumindest in Teilen zu beenden und die entsprechenden Truppenteile zurückzuziehen, ist von der bisherigen im Amt befindlichen amerikanischen Administration getroffen worden. Ob sie aufrechterhalten bleibt, zurückgenommen wird oder sogar erweitert wird zu einem vollständigen Abzug, steht im Augenblick noch völlig in den Sternen, weil wir noch keine außenpolitischen Schwerpunktsetzungen der neuen Administration wirklich einschätzen können. Man muss mit allem rechnen und gleichzeitig wissen wir, dass insbesondere der amerikanische Senat, das amerikanische Repräsentantenhaus mit großer Aufmerksamkeit auf diese Region schauen und unter anderem auch wegen der bisherigen nach wie vor vorhandenen Präsenz Russlands.
Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Alexander Müller.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, eines der großen Probleme der Bundeswehr ist die elendlange Zeit, die es dauert, Gebäude zu bauen. Von der Planung bis zur Fertigstellung dauert es teilweise Jahrzehnte bis zur Fertigstellung. Eine der Auswirkungen ist, dass die Bundeswehr jetzt eine Rüge des Bundesrechnungshofs bekommen hat, weil die Rechenzentren nicht georedundant sind. Sie wollen den Personalkörper der Bundeswehr ausbauen, was richtig und notwendig ist. Dafür braucht es neue Unterkünfte, dafür braucht es neue Kasernen. Was tun Sie konkret, um dieses Problem zu beheben?
Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, wir haben ja einige Zeit gut zusammengearbeitet. Deswegen kennen Sie alle Entscheidungen, die wir auf den Weg gebracht haben. Insbesondere, wenn es um den Bau für die Herstellung von Infrastruktureinrichtungen der Bundeswehr geht, haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen, in dem wir erstmals überhaupt zu meiner Überraschung auf Ministerebene ein Gespräch geführt haben mit den für den Landesbau in den Bundesländern zuständigen Ministerien. Das hat es bislang nicht gegeben und Ziel war und ist, und wir haben einen Maßnahmenkatalog auf den Weg gebracht, die Verfahren zu beschleunigen, weg davon zu kommen, dass der Bau einer simplen Unterkunft 5, 8 oder mehr Jahre gedauert hat wie in der Vergangenheit, sondern dahin zu kommen, dass es schneller geht, dass Prioritäten gesetzt werden, dass Genehmigungsverfahren für jeweils ein Baumodul bundesweit von einem Bundesland für alle anderen miterteilt wird, dass es Unterstützung bei Personalengpässen von Bundesländern gibt, die weniger Bundeswehrbauten haben, bis hin zu Bundesländern, die entweder eigene Bundeswehrgesetze schaffen und damit eine Priorisierung ermöglichen oder aber, weil sie dafür Sorge tragen, dass eigene Vorhaben auch mal zurückgestellt werden. Also wir sind da auf einem exzellenten Weg, aber es braucht noch Zeit, bis es überall Wirkung entfaltet.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Frau Präsidentin, Herr Minister, was halten Sie denn von der radikaleren und konsequenteren Lösung, wenn man eine Regelung schafft, dass der Bund militärische Liegenschaften nach eigenen Regeln und Richtlinien bauen kann und nicht auf Landesbaurecht angewiesen ist? Das wäre doch ein deutlicher Beitrag zur Entbürokratisierung und zur deutlichen Beschleunigung. Ist im Grunde eine Nachfrage an beide Minister.
Frau Präsidentin, sehr geehrter Abgeordneter, das ist eine interessante Hypothese, über die man sich sicherlich Gedanken machen kann, die aber verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die meines Wissens nicht mal ebenso en passant hier in einer Fragestunde der Bundesregierung geklärt werden können. Vorstellen kann ich mir alles, was beschleunigt und insbesondere das, was einvernehmlich mit den Bundesländern verabredet werden kann und das möglichst schnell und nicht in Prozessen, die allein für die Gesetzgebung 2 oder 3 Jahre brauchen.
Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Bernhard Dahldrup.
Frau Ministerin, ich habe eine Frage an die Bauministerin, Herr Verteidigungsminister. Frau Ministerin, vielen herzlichen Dank zunächst einmal für Ihren Bericht, den Sie gegeben haben. Ich würde ganz gerne noch einmal wissen, wie denn das alles von den Akteuren der Wohnungswirtschaft aufgenommen wird. Sie haben im Jahre 2022 ja das Bündnis für bezahlbaren Wohnen ins Leben gerufen, an dem eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure der Wohnungswirtschaft beteiligt sind. Und vor kurzem hat es eine Schlussbilanz gegeben. Und mich würde mal interessieren, wie denn eigentlich Ihre Bilanz dieses Bündnisses eigentlich ausfällt und welche Ergebnisse sozusagen die unterschiedlichen Akteure im Rahmen dieser Schlussbilanz gezogen haben und ob Sie der Auffassung sind, dass dieses Bündnis fortgesetzt werden soll.
Ja, sehr geehrter Herr Abgeordneter, Bauen in Deutschland ist ja hochkomplex, unter anderem deswegen, weil die drei staatlichen Ebenen jeweils für unterschiedliche Teilaspekte des Bauens zuständig sind. Wir fürs Baugesetz, die Länder für die Bauordnung, die Kommunen für die konkrete Planung vor Ort. Deswegen war es wichtig, dass wir dieses Bündnis nicht nur als Veranstaltung der Bundespolitik gesehen haben, sondern auch die Vielfalt der Interessen, die am Bauen zerren, mit eingeholt haben in dieses Bündnis. Umweltverbände zum Beispiel, aber auch den Beauftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung. Ganz wichtige Ergänzung, weil er hat die ganze Zeit auch den Aspekt des barrierearmen Bauens mit in die Diskussion gebracht. 189 Maßnahmen wurden entwickelt, um Bauen schneller, unbürokratischer und damit auch ein bisschen freudiger zu machen. Und die Bündnispartner haben natürlich unterschiedliche Interessen, ganz klar. Aber am Ende stand der Punkt, es hat sich gelohnt. Und die Bündnispartner selber haben auch das Votum für die nächste Bundesregierung ausgesprochen, ein Bündnis für bezahlbares Wohnen zu gründen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Ich will das vielleicht einmal konkretisieren. Sie haben ja mit Ihren Entscheidungen sehr in erheblichem Maße Geld für die Wende in der Wohnungspolitik hin zum bezahlbaren Wohnraum geschaffen, nämlich durch die Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaus. Werden eigentlich diese Maßnahmen greifen Sie und werden Sie von den Ländern, die ja maßgeblich daran beteiligt sind, in entsprechender Weise aufgenommen, also auch kofinanziert. Und kommen wir wirklich vorwärts, was die Schaffung des bezahlbaren Wohnraums im Kontext des sozialen Wohnungsbaus angeht?
Deutschlandweit eine große Nachfrage nach den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus. Die Länder müssen diese natürlich kofinanzieren. Die Mittel werden sämtlichst abgerufen, die Mittel des Bundes. Und die Bundesländer, gerade ihr Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, hat ja auch noch mal zusätzliche Mittel draufgegeben, damit es nicht zu Förderstopps kommt, wie das in einzelnen Bundesländern, etwa Bayern, der Fall war, wo die Mittel für den sozialen Wohnungsbau dann unterjährig alle waren. Und das ist ein gutes Zeichen, weil es gibt ja Parteien, die sagen, der Markt alleine würde das regeln durch Neubau. Wenn man aber weiß, die Durchschnittsmiete in Deutschland ist unter 8 €, dafür kann man heute nicht neu bauen, dann weiß man, wenn man nicht möchte, dass das Mietniveau weiter steigt, braucht man einen ganz starken sozialen Wohnungsbau.
Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Rüdiger Lukassen.
Frau Präsidentin, vielen Dank für das Wort. Meine Frage geht an den Bundesminister der Verteidigung, Herrn Pistorius. Herr Minister, Sie sprachen in Ihrer eingänglichen Stellungnahme von einer Verunsicherung in der Bevölkerung. Ich will Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, dieser Verunsicherung entgegenzuwirken. Ihre Kabinettskollegin Annalena Baerbock bekannte sich dazu, die Bundeswehr in die Ukraine zu schicken. Dort sollen deutsche Soldaten die russische und ukrainische Armee voneinander trennen und einen Waffenstillstand überwachen. Sie, Herr Pistorius, sagten im Deutschlandfunk, dass Sie die Debatte darüber jetzt nicht führen wollen. Aus Ihrer Sicht ist das logisch, denn 8 Wochen vor der Bundestagswahl will die SPD dem Wähler solche Aussichten gern ersparen. Ich finde aber, die Deutschen haben sehr wohl ein Recht zu erfahren, ob Sie als Verteidigungsminister der Bundeswehr die Bundeswehr in die Ukraine entsenden wollen. Diese Frage sollten Sie als amtierender Verteidigungsminister vor der Wahl beantworten. In welchen Szenarien plant das Bundesverteidigungsministerium die Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine?
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, zunächst einmal, Frau Baerbock hat nicht gesagt, dass sie Bodentruppen in die Ukraine schicken will. Sie sollten bei der Hypothese, bei der Ausgangsaussage Ihrer Frage schon ein bisschen näher jedenfalls an der Wahrheit bleiben. Die zweite Bemerkung. Ich bin Verteidigungsminister seit Januar 23 und werde es sein bis zur Neubildung einer neuen Bundesregierung, möglicherweise auch darüber hinaus. Das entscheiden nicht wir, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Aber eine Entscheidung, wann irgendjemand irgendwas in die Ukraine schickt, zu einem Zeitpunkt X, den niemand heute definieren kann, zu Bedingungen, die niemand definieren kann, verbietet sich darüber zu spekulieren. Das gehört übrigens auch dazu, Verunsicherung zu vermeiden. Es gibt gar keinen Anlass, heute darüber zu diskutieren. Und deswegen beteilige ich mich an solchen Spekulationen reinweg gar nicht. Ganz abgesehen davon erlauben Sie mir den verfassungsrechtlichen Hinweis, dass der Verteidigungsminister niemals irgendwelche Bundeswehreinheiten irgendwo hinschickt, sondern das macht das Parlament.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Dankeschön. Den verfassungsrechtlichen Hinweis sollten Sie an Ihre Kabinettskollegin geben. Eine Frage. Sie haben sich immer für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine stark gemacht. Sie wissen ganz genau, dass der Taurus nur mit deutscher Unterstützung eingesetzt werden kann. Das hatten Ihnen und der deutschen Öffentlichkeit auch Ihre Luftwaffengenerale bestätigt. Deshalb noch mal die Frage, in welcher Form planen Sie den Einsatz deutscher Soldaten, wenn Sie Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern wollen?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich wiederhole meine Eingangsbemerkung zur Antwort auf die Frage davor. Es wäre schön, wenn Sie bei der Ausgangsannahme für Ihre Frage bei der Wahrheit bleiben und nicht an irgendwelchen Gerüchte. Ich kann mich, ja, ich weiß, Herr Brandner, Sie haben ein ganz besonderes Verhältnis zur Wahrheit. Das ist ja inzwischen allgemein bekannt. Also, lieber Herr Abgeordneter Lukas, um das ganz klar zu sagen, es gibt überhaupt gar keine Anhaltspunkte für eine solche Annahme. Ich wüsste gerne, woher Sie nehmen, dass ich mich jemals für eine Taurus-Lieferung ausgesprochen hätte. Kann ich mich nicht daran erinnern. Von daher ist die Frage belanglos.
Ich komme nun zu den Fragen zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Und die erste Frage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion Dr. Jan-Marco Lutschak.
Frau Präsidentin, ich möchte meine Frage gerne an Frau Ministerin Geiwitz richten. Frau Ministerin, ich möchte zum Heizungsgesetz fragen. Sie waren, was in der Öffentlichkeit gar nicht so breit bekannt ist, ja die Co-Autorin dieses Gesetzes. Sie waren mitverantwortlich, dass dieses Gesetz, was viele hunderttausende Menschen zutiefst verunsichert hat, in existenzielle Angst wirklich auch gebracht hat, weil Sie gesagt haben, wir können uns am Ende es nicht leisten, die notwendigen Investitionen in unser Haus vorzunehmen. Sie haben dieses Gesetz dennoch durchgedrückt als Ampel, auch Sie ganz persönlich als Ministerin. Sie haben aber kurz danach schon angekündigt, es bedürfe hier Änderungen. Ich habe dann einige Monate später, das war jetzt im Sommer des Jahres, noch mal nachgefragt, was ist denn seitdem passiert? Sie haben sich dann rausgeredet, es ist nichts passiert. Und jetzt vor zwei Wochen haben Sie beim GdW, beim Tag der Wohnungswirtschaft, gesagt, dieses Heizungsgesetz, das ist viel zu komplex. Das muss alles viel einfacher sein. Es muss grundlegend überarbeitet werden, weil der Staat nämlich nicht im Detail regeln kann, wie im Gebäude CO2 eingespart wird. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, genau. Aber jetzt frage ich mich schon, wie ist denn eigentlich dieser Sinneswandel zustande gekommen? Das ist ja nur 12 Monate später, nachdem Sie dieses Gesetz gegen größte Widerstände durchgedrückt haben. Hat das möglicherweise etwas mit Wahlkampf zu tun, Frau Ministerin?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, niemand hat die Absicht, Wahlkampf zu machen. Aber ganz im Ernst. Das Gebäudeenergiegesetz, so wie es da jetzt ist, ist ja ursprünglich übernommen worden von der Vorgängerregierung in der Zuständigkeit von Peter Altmaier und Horst Seehofer erarbeitet und hat eine ganze Latte von sehr detaillierten Regelungen, was man in Bestandsgebäuden machen soll. Und wir finden, dass diese Regelungen sehr, sehr schwierig zu administrieren sind für die Handwerker und für die Hausbesitzer. Und deswegen arbeiten wir in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium an diesem Punkt, das einfacher zu machen, zum Beispiel, dass man nicht für jede einzelne Haussanierung eine spezielle Berechnung machen muss. Das ist für die Durchführenden und für die Planer sehr kostenintensiv, sondern dass man zum Beispiel mit Einspartabellen arbeitet, wo man dann pauschal für bestimmte Gebäudetypen und bestimmte Sanierungsmaßnahmen zum Beispiel berechnet, was das für einen Einspareffekt hat. Der zweite Punkt, der ist Ihnen auch bekannt, ist, dass wir die EPBD-Richtlinie umsetzen müssen. Dazu gibt es Arbeitseinheiten zwischen meinem Haus und dem Wirtschaftsministerium. Und das wird auch die nächste Bundesregierung umsetzen müssen bis zum Frühling 2026.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dann möchte ich zwei Dinge zum einen festhalten. Mir geht es nicht um das Gebäudeenergiegesetz, was es in der Tat schon länger gab, sondern mir geht es ganz konkret um die Verschärfung, die Verkomplizierung, die die Ampel, die Sie ganz persönlich in dieses Gesetz hineingebracht haben. Ich nehme des Weiteren zur Kenntnis, dass Sie ganz offensichtlich daran arbeiten, jetzt das alles zurückzudrehen. Und dann würde ich Sie dann schon fragen, wir als Union haben ja eine ganz klare Aussage auch in unserem Wahlprogramm getroffen. Wir wollen dieses Heizungsgesetz, so wie Sie das gemacht haben, wieder abschaffen. Dann kann ich das so verstehen, dass Sie uns auf diesem Weg auch unterstützen und Sie auch für die Zurücknahme dieser Verschärfung sind, die Sie ins Gesetz gebracht haben.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie wissen auch, dass das Gebäudeenergiegesetz auch in der Vorgängerlegislaturperiode zum Beispiel Regelungen zum Heizungstausch beinhaltet hat. Sogar Regelungen, die schärfer sind, als das jetzt der Fall ist. So war zum Beispiel festgelegt, dass Heizungen ab dem 30. Jahr ausgetauscht werden müssen, auch wenn sie noch funktionieren. Damit haben Robert Habeck und Clara Geiwitz Schluss gemacht. Aber natürlich, ich habe es gerade dargestellt, werden wir auch in den nächsten Jahren das Gebäudeenergiegesetz immer wieder anpassen müssen, aber diesmal in eine andere Richtung. Nämlich nicht immer komplizierter, sondern wieder einfacher.
So, ich habe zu diesem Thema jetzt bereits schon 5 Nachfragen, die ich jetzt erstmal abarbeiten werde. Die erste Nachfrage zu diesem Thema kommt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Frau Schröder. Nachfrage zum Heizungsgesetz GEG.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Frau Ministerin, es ist ja so, dass das Gebäudeenergiegesetz, die zweite Novelle, die diese Bundesregierung gemacht hat, sehr verhetzt und geschmäht wurde am Anfang. Jetzt lesen wir ja nun in der Zeitung Fissmann-Manager, die beste Förderung, die es je gab. Viel Lob für die massive Entbürokratisierung, die ja schon beim Gebäudeenergiegesetz umhingegangen ist. Mit dem Vorgängergesetz hätten, Sie haben es schon gesagt, gerade in Ostdeutschland sehr viele Heizungen einfach dieses Jahr getauscht werden müssen, einfach weil es so festgelegt wurde von der Union. Und ich würde Sie einmal bitten, was denn die weiteren Schritte sind, um eben auch den Klimaschutz im Gebäudesektor zu stärken.
Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, ein wesentlicher Punkt wird sein, die Wärmeplanung. Die haben wir ja als Gesetz auf den Weg gebracht. Die Kommunen arbeiten intensiv daran, die Wärmeplanung umzusetzen. Das ist notwendig, damit wir Fahrt aufnehmen, damit man Quartierslösungen schafft. Und der zweite Punkt ist die Umsetzung der EPBD-Richtlinie der Europäischen Union. Das hatte ich auch gerade gesagt. Und mir ist wichtig, dass wir im Bereich der Gebäudesanierung nicht nur wie bisher den Energiebedarf des Gebäudes betrachten, wenn es da steht, sondern auch stärker eine Lebenszyklusanalyse machen. Das heißt, auch die Materialien, die eingesetzt werden, mit betrachten und einen Anreiz setzen, zum Beispiel für den Einbau von Recyclingmaterial oder nachhaltigen Baustoffen.
Die nächste Nachfrage zum Thema stellt aus der AfD-Fraktion Frau Bachmann.
Ja, vielen lieben Dank. Lieben Dank. Frau Geiwitz, das Heizungsgesetz ist eine Belastung für die Bürger und die Kommunen, genau wie die Gebäudeenergiestandards und die Wärmeplanung. Ich habe eine kleine Anfrage gestellt. In den letzten 10 Jahren, also auch unter Ihrer Regierung, hat der Bundestag 270 Gesetze beschlossen, die direkt die Kommunen belasten. Die Kommunen und die Landkreise sind pleite, die Bürger sind am finanziellen Ende angekommen. Sind Sie sich darüber bewusst, dass Ihre Bundespolitik direkten Einfluss auf die desaströse Finanzlage hat? Und werden Sie sich in Zukunft bessern? Werden Sie diese unnötigen Gesetze rückabwickeln, damit wir endlich wieder bei den Kommunen und den Bürgern finanziell Freiheit haben und frei atmen können?
Die Finanzausstattung der Kommunen ist in der Regel Ländersache. Diese Bundesregierung hat zum Beispiel mit Blick auf die starke Verschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen auch Gespräche aufgenommen mit der dortigen Landesregierung, um die Altschulden in NRW zu übernehmen. Dafür wird man mutmaßlich auch das Grundgesetz ändern müssen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht notwendig ist, insbesondere um die starken Belastungen in NRW von den Schultern der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu nehmen. Aber ich kann Ihnen versichern, nichts tun ist in dem Fall keine Option, weil der Klimawandel wird auch so erhebliche Schäden in der Infrastruktur mit sich bringen und Hausbesitzer leiden auch jetzt schon unter Starkregenereignissen und anderem. Insofern ist die Vermutung, dass wenn man nichts tut, dass es dann billiger wird, nicht zutreffend.
Die nächste Nachfrage zum Thema stellt, ich hoffe, ich habe es richtig gesehen, aus der CDU-CSU-Fraktion Frau Nikolaisen.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Das Thema neue Wohngemeinnützigkeit ist in aller Munde. Wieso können oder wieso konnten Sie sich ganz offensichtlich im Wesentlichen fragen? Ein weiteres Beispiel ist der Bauturbo, der Paragraph 246e des Baugesetzbuches. Oder die neue Wohngemeinnützigkeit zum Beispiel. Wieso konnten Sie sich in der Koalition nicht gegen die Grünen oder die FDP oder in diesem Fall auch gegen das BMF
durchsetzen? Wir waren eigentlich beim Heizungsgesetz und GEG.
Gehört dazu.
Das gehört aber dazu. Ganz weitläufig dazu. Aber bitte.
Es befindet sich ja auch im Gebäude und insofern kann man da eine Brücke schlagen. Der Bauturbo ist Teil der Baugesetzbuchnovelle, die im Bundeskabinett beschlossen wurde. Das ist dann mein Part. Und Sie sind herzlich gerne eingeladen, dem zuzustimmen. Dann tritt er auch in Kraft. Das wäre dann Ihr Part. Wohngemeinnützigkeit ist übrigens in der Abgabenordnung geregelt.
So, jetzt habe ich noch, die lasse ich noch zu. 1, 2, 3, 4, 5 Nachfragen. Jetzt? Nee. Ja, komm, eine noch. 6. Und dann gehen wir aber weiter. Dann hat jetzt das Wort zu einer Nachfrage zum Thema aus der Fraktion CDU-CSU der Kollege, der daneben sitzt, Herr Rober.
Danke, Frau Präsidentin. Frau Geiwitz, ich mag ja Ihren Humor, aber jetzt ist es die Situation so, dass die EU-Variante des Heizungsgesetzes ja die Gebäuderichtlinie ist. Und in 2 Jahren muss das in nationales Recht umgesetzt werden. Sie haben an mehreren Stellen gesagt, dass Sie glauben, dass wir ganz gut vorbereitet sind in Deutschland. Es würde sonst auch ein bisschen sehr teuer werden. Jetzt hat Ihr Kollege im BMWK eine vollumfängliche Studie in Auftrag gegeben, um diese Umsetzung der EU-Richtlinie vorzubereiten. Wie passt das jetzt zusammen mit dem, was Sie gesagt haben? Wir sind eigentlich ganz gut vorbereitet und jetzt soll hier vollumfänglich alles vorbereitet werden.
Schöne Frage.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das genau hatte ich gesagt, dass das Wirtschaftsministerium und mein Haus eine Arbeitsstruktur gebildet haben zur Umsetzung dieser EU-Richtlinie in nationales Recht. Das braucht in der Regel umfangreiche Vorbereitungen, weil natürlich die ganzen Energieeffizienzberechnungen getan werden müssen. Und unser Ziel ist es, dass es dann nicht im Gesetz drinsteht, bitte rechnen Sie sich jetzt selber aus, was das für Sie heißt, sondern dass wir das so fertig machen für den Bürger, dass das Gesetz einfach handhabbar ist. Und genau dafür brauchen wir diese Gutachten.
Die nächste Nachfrage zu diesem Thema aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Eckert.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin. Jetzt müssen ja die Wärmeplanungen kommen, um das alles zu erfüllen. Und die bayerische Wärmestrategie hat ja in ihrem Zuschnitt auf wissenschaftlichen Analysen verzichtet. Ist das der Weg der CSU, den wir sehen, dass man auf Wissenschaft verzichtet bei diesem Thema? Denken Sie, das ist von Erfolg gekrönt?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Bundesländer setzen die Gesetze des Bundes in eigener Verantwortung um und die Wähler vor Ort haben dann regelmäßig die Möglichkeit, darüber zu urteilen, wie gut sie das finden.
Die nächste Nachfrage zum Thema aus der AfD-Fraktion von Herrn Brandner.
So, jetzt. Ja, vielen Dank. Also ich komme noch zurück zur Ausgangsfrage, zu diesem Tag der Wohnungswirtschaft im November. Da berichtet die Welt, stattdessen nutzte die an ihrem 400.000 Neubauwohnungen Ziel gescheiterte Ministerin, eigentlich sind sie am 1,5 Millionen Wohnungsziel gescheitert, wenn man es auf die Jahre rechnet, die Möglichkeit zu einem Angriff auf Robert Habeck und das von ihm geführte Wirtschaftsministerium und das Heizungsgesetz. Dieses müsse von der nächsten Regierung komplett geändert werden. Es sei zu komplex. Der Staat könne die Details nicht regeln. Führen Sie aus, zu einem Gesetz, was Sie ja vehement gegen alle Kritiker noch vor kurzem erst verabschiedet haben. Meine Frage dazu, wie kommt es zu dieser 540-Grad-Wende bei Ihnen? Wann genau setzte der Sinneswandel bei Ihnen ein? Und wie gehen Sie auf die Kritiker jetzt zu, die ja letztendlich dann Recht behalten haben?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 540 Grad Wenden mache ich selten. In dem Fall habe ich auch nicht Robert Habeck angegriffen. Das ist eine journalistische Zuspitzung dessen, was ich gesagt habe, die so nicht zutreffend ist. Ich habe, was ich gerade schon mehrfach ausgeführt habe, angekündigt, dass diese Bundesregierung aus den von mir ausgeführten Gründen das Gebäudeenergiegesetz überarbeitet. Und das wurde dann so dargestellt.
Die nächste Nachfrage stellt aus der CDU-CSU-Fraktion zu diesem Thema Emmy Zollner.
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Frage geht schon noch mal an das Gutachten. Und zwar haben Sie ja jetzt die besondere Zusammenarbeit zwischen Robert Habeck und sich immer wieder betont. Und da wollte ich gerne nachfragen, inwieweit waren Sie eben in der Beauftragung des Gutachtens überhaupt eingebunden? Denn wir haben schon den starken Verdacht, dass das einmal erneut ein Selbstläufer des Wirtschaftsministers ist und dass Sie dann versuchen, im Nachhinein die Scherben zusammenzukehren. Also wie wurden Sie eingebunden? Haben Sie in der Ausschreibung des Gutachtens die Möglichkeiten des Gesetzes auf europäischer Ebene tatsächlich auch vollumfänglich genutzt, um eine Vereinfachung zu erreichen?
Fängt ja sogar schon weiter vorne an, sehr geehrte Frau Abgeordnete. Wir haben uns intensiv abgestimmt bei der deutschen Positionierung zur Erarbeitung der EPBD. Sie wissen, da waren ja ursprünglich sehr harte Sanierungsauflagen drin mit Sanierungspflichten und Mindeststandards. Das haben wir als deutsche Bundesregierung verhindert. Und jetzt sind wir auch in Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium dabei, diese Richtlinie umzusetzen. Das ist komplett normales Verwaltungshandeln. Das ist nicht nur in diesem Bereich so, sondern betrifft alle geteilten Zuständigkeiten meines Hauses mit dem Wirtschaftsministerium. Und bei den Gutachten ist es in der Regel so, dass die Arbeitsebenen sich absprechen, welche Arbeitsebene welchen Aspekt noch mal mit Gutachten untersetzt, sodass wir hier nicht parallel arbeiten, sondern in abgestimmter Art und Weise.
Die vorletzte Nachfrage zu diesem Thema aus der SPD-Fraktion von Frau Maschek.
Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin Geiwitz. Sie können mir meine Frage wahrscheinlich recht kurz beantworten. Stimmen Sie mir zu, bei all dieser Verächtlichmachung des Gebäudeenergiegesetzes und der dazugehörigen Förderung, Bundesförderung energieeffiziente Gebäude, dass eine Fördersumme von 10 Milliarden Euro, die insgesamt rausgegangen ist, alleine davon in den letzten 2 Jahren über 8 Milliarden Euro für Sanierungsmaßnahmen bzw. Heizungstausch, 300.000 installierte Wärmepumpen, allein davon 80.000 im letzten Jahr, 145.000 Biomasseanlagen und so weiter, dass es ein Erfolg gewesen sein könnte?
Also das sind beeindruckende Zahlen, die zeigen, wie schwierig es ist, den Gebäudebereich klimafreundlich zu machen. Wir werden eine ganze Generation brauchen mit verlässlicher Politik, um es zu schaffen, bis 2045 den Gebäudebestand nicht mehr wie heute überwiegend mit Öl und Gas zu befeuern. Und aus meiner Sicht sind dafür staatliche Förderungen unabdingbar. Wer glaubt, das könnte die Zauberhand des Marktes allein über den CO2-Preis steuern, der sieht nicht, dass viele Besitzer von Einfamilienhäusern mit alten Autos und alten Heizungen ganz dringend auch angewiesen sind auf eine verlässliche Förderung in diesem Bereich.
Die letzte Nachfrage zu diesem Thema aus der FDP-Fraktion, Frau Konrad.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Sie haben ja eben versucht, ein bisschen Geschichtsklittung hier zu versuchen. In Wahrheit war es ja so, dass Ihr Ministerium den ersten Entwurf, der sogar den Austausch funktionierender Heizungen vorgesehen hat, durchwinken wollte durchs Kabinett. Es war Christian Lindner, der diesen Entwurf aufgehalten hat. Sonst wäre das Gesetz zu einem Schnellschuss für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land geworden. Deshalb von einem guten Gesetz zu sprechen, muss man zumindest mal mit Frage auf den Prozess vielleicht auch etwas demütiger beantworten. Deshalb auch einfach mal meine Frage, warum haben Sie denn diesen ersten Gesetzesentwurf dann damals nicht widersprochen?
Frau Konrad, der erste Gesetzentwurf sah vor, dass man, wenn man Heizung nicht mehr reparieren kann, dass man dann eine neue nachhaltige Heizung einbauen kann. Es gab keinen Entwurf, der funktionierende Heizung austauschen musste. Das Einzige, worauf Sie abstellen können, ist die Regelung der Vorgängerregierung, wo bestimmte Heizungsarten nach 30 Jahren im Betrieb ausgetauscht werden mussten, auch wenn sie noch funktioniert hätten. Und ansonsten ist es so, dass dieses Gesetz, glaube ich, eines der intensiv abgestimmtesten Gesetze überhaupt in dieser Legislaturperiode waren, sodass wir alle möglichen Aspekte sehr, sehr gründlich miteinander in der damaligen Ampelkoalition abgestimmt haben. Einige Aspekte hat die FDP ganz stark eingebracht, einige die Grünen und andere waren der SPD sehr wichtig. Ich denke, es werden noch Bücher drüber geschrieben, dann können wir genau nachlesen, wer da was eingebracht hat.
Wir kommen nun zur nächsten Hauptfrage und die kommt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen von dem Kollegen Kassem Taher Saleh.
Danke, Frau Präsidentin. Die Ministerin steht bereits. Wir nähern uns hier gegen Ende des Jahres und an einer Zeit, wo wir die Nummer der Kältebusse zur Hand haben sollten. Man sieht mehr und mehr Menschen auf den Straßen leben, auch hier vor dem Bundestag. Und gleichzeitig erleben wir Kürzungen. Kürzungen im sozialen Bereich, sowohl auf der Bundes-, Landes- und insbesondere auf der kommunalen Ebene, wie auch in meiner Stadt in Dresden bei Safe Dresden ist eine Initiative und insbesondere das einzige Projekt in Dresden, das Straßenarbeit für Erwachsene macht und Menschen in Not hilft. Und dazu möchte ich gerne wissen, Frau Ministerin, Sie haben ja einen Wohnungslosenbericht 2024, das Ende des Jahres naht. Wir haben nächste Woche bereits Weihnachten. Wann kommt der Bericht zur Wohnungslosigkeit in diesem Land?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, planmäßig ist er für den 8. Januar nächsten Jahres im Kabinett vorgesehen.
Sie dürfen eine Nachfrage stellen.
Dann haben wir noch gemeinsam im Koalitionsvertrag beschlossen, dass wir die Wohnungslosigkeit im Jahr 2030 beenden möchten. Es gibt dazu einen Aktionsplan der Wohnungslosigkeit und dazu ist geplant, dass wir noch einen zweiten Jahreskongress machen. Welche Schwerpunkte liegt bei diesem Kongress die Bundesregierung und was ist Ihnen dabei wichtig?
Der Kongress wird ebenfalls im Januar nächsten Jahres stattfinden. Und mir ist ganz wichtig, dass wir vorhandene Hilfestrukturen evaluieren, insbesondere auch schauen, wo im Bereich der medizinischen Versorgung noch Versorgungslücken sind, weil wir häufig auch feststellen, dass Menschen auf der Straße krank sind, aber natürlich auch zu vermuten ist, dass sie auf der Straße leben müssen, weil sie aufgrund ihrer Krankheit zum Beispiel die Wohnung nicht mehr halten konnten, sodass wir die bessere Koordinierung zwischen den Hilfesystemen im Bereich der Obdachlosigkeit und Therapieeinrichtungen verbessern müssen. Das ist eines der ganz großen Punkte.
Ich habe zu diesem Thema eine Nachfrage gesehen von dem Abgeordneten Bekamp aus der AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin, es geht gerade um das Thema Wohnungslosigkeit. Da habe ich die aktuellen Nachfrage, ob denn die potenzielle Rückkehr von Hunderttausenden, vielleicht sogar bis zu 1 Million Syrer, dazu führen könnte, dass die Wohnungslosigkeit, insbesondere von Einheimischen in unserem Land, vielleicht gemildert wird, weil ja wieder Wohnungen frei werden. Also gibt es einen Zusammenhang mit der Massenmigration und der Wohnungslosigkeit in Deutschland? Und wäre es vielleicht besser für viele Einheimische, die wohnungslos sind, wenn viele Syrer nach Hause gehen?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das führt mich zu zwei Bemerkungen. Erstens, wir haben in Deutschland 1,9 Millionen leerstehende Wohnungen. Das zeigt schon, dass das Problem nicht so unterkomplex ist, wie Sie vermuten. Und das Zweite ist, alle wissen, dass es auch vor 2015 Obdachlosigkeit in Deutschland gab. Deswegen können die Syrer dafür nicht ursächlich sein.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Eine weitere Nachfrage und dann reicht es. Ne? Eine reicht aus der AfD-Fraktion. Oder so. Herr Seitz. Und dann Sie.
Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Nachfrage gestatten. Frau Ministerin, Sie hatten jetzt auf die hohe Zahl freier Wohneinheiten verwiesen. Ich wohne im ländlichen Raum in einer Gemeinde mit zwei Ortsteilen mit jeweils 2500 Einwohnern. Wir haben viele leerstehende Häuser. Das ist alles Altbestand, wo man genau weiß, wenn der Eigentümer dort nicht mehr wohnt, der Bestandsschutz hatte, dann ist entweder bei einem Verkauf oder einer Vermietung ein Bezug nur dann möglich, wenn innerhalb eines Jahres dann komplett die Heizungsanlage ausgetauscht wird. Das macht in der Regel diese Objekte völlig uninteressant.
Sie bleiben leer. Kommen Sie zum Schluss. Gut.
Und deswegen noch mal die Frage.
Herr Seitz, bitte, Sie sind mit der Frage jetzt. Die Frage können Sie noch stellen und dann ist gut.
Ja, die Frage. Wenn so viele Wohnungen frei sind, die aber tatsächlich gar nicht zur Verfügung stehen, kann es eben nicht doch damit zu tun haben, dass einfach die Nachfrage zu hoch ist. Vielen Dank.
Herr Präsident, diese Frage hat mich intellektuell überfordert.
Das Schicksal teilen wir, Frau Ministerin. Weitere Nachfrage aus der AfD-Fraktion, das ist dann auch die letzte, bitte.
Dann konkretisiere ich Angebot und Nachfrage in Bezug eben hier auch auf die Syrer. Sie haben eben darauf abgestellt, dass wir ja im ländlichen Raum viel Platz haben. Sie wissen aber, dass der Zuzug vor allem in die Metropolen stattgefunden hat, genau dort, wo Sie ja die Wohnungsnot vorfinden, wo Sie die steigenden Mieten vorfinden, dort, wo Sie ja auch die 400.000 Wohnungen jedes Jahr bauen wollten, dort, wo Sie 700.000 Wohnungen fehl haben. Wenn jetzt 700.000 bis 1 Million Syrer nach Hause gehen, denn die sind ja hier, weil sie vor Assad geflohen sind und der Fluchtgrund ist ja nicht mehr existent.
Frau Kollegin, auch Sie müssen zum Ende
kommen. Können
Sie
sich vorstellen, dass die Wohnungsnot mit der Heimkehr der Syrer beendet ist?
Herr Präsident, ich hatte zu der Frage ausgeführt. Ich habe nichts mehr zu ergänzen.
Herr Kollege Brandner, die Ministerin antwortet so, wie sie es für richtig hält. Es gibt keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zur nächsten Hauptfrage. Das ist die des Kollegen Daniel Fürst, FDP-Fraktion.
Frau Ministerin Geiwitz, vielen Dank, Herr Präsident. Ich muss kurz zu dem Thema zurückkommen, das Sie vorhin schon gestreift haben. Es geht um den Bauturbo. Im Bauturbo soll im Paragraphen 246e im Baugesetzbuch geregelt werden, dass Kommunen im erforderlichen Umfang von den Regeln des Baugesetzbuchs abweichen können, also sie haben ein Vetorecht und es ist auch kein Blankoparagraph, um schnell neuen Wohnraum zu schaffen. Sie haben jüngst erwähnt, die Wirtschaft wartet auf diesen Bauturbo. Ich muss zugeben, wir Freie Demokraten warten schon seit einem Jahr auf den Bauturbo. Der wurde ursprünglich aus dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum heraus in einen Maßnahmenkatalog gegossen. Von diesen Maßnahmen sind sehr viele umgesetzt. Sie haben die neue Wohngemeinnützigkeit, die Abschreiberegelung gemacht. Aber dieser Bauturbo, den Sie vor einem Jahr standalone als einziges als Artikelgesetz hier im Bundestag gegeben hat, den haben wir noch nicht, weil wir als FDP uns gegen SPD und Grüne nicht durchsetzen konnten. Wir bringen diesen Bauturbo jetzt nochmal standalone ein im Laufe dieser Woche. Helfen Sie uns, Ihre Fraktion und Ihren Koalitionspartner davon zu überzeugen, diesen Bauturbo endlich ins Recht zu setzen.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, zu den Beratungen im Deutschen Bundestag müssen sich die Fraktionen äußern. Wenn es Beratungsbedarf gibt, dann steht die Bundesregierung, steht das Bauministerium natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Vielen Dank. Sie haben eine weitere Nachfrage, Kollege Fürst, bitte.
Ja, weil mich die Antwort stellt mich nicht zufrieden. Sie haben vorhin zu Recht erwähnt, und da sind die Liberale auf Ihrer Seite, wir können nicht alles mit Geld lösen. Wir müssen mit den Baukosten runter, wir müssen die Angebotslücke schließen. Da ist der Bauturbo von großer Relevanz. Und ich weiß, Sie tun immer so, als hätten Sie als Ministerin in Ihrer Fraktion keinen Einfluss. Das kann ich aber so nicht akzeptieren. Deswegen bitte ich Sie, überzeugen Sie Ihre Fraktion und den Koalitionspartner, dieses dringend notwendige Gesetz, damit mehr gebaut werden kann, ins Recht zu setzen. Die Frage ist, warum denn nicht, Frau Ministerin?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, es ist ja so, dass wir momentan in der Situation sind in Deutschland, dass die aktuelle Bundesregierung keine Mehrheit in diesem Parlament hat. Deswegen ist es nicht so erheblich, ob ich meine Fraktion dazu kriege, dem Gesetz zuzustimmen. Das ist dem gar kein Problem, das ist der Fall, sondern wir wären dann auf Ihre Unterstützung oder auf die Unterstützung der CDU angewiesen. Und das sind aber Prozesse, die zu Recht in der Hand des Parlaments liegen, weil das Parlament ist jetzt Herr des Verfahrens. Die Bundesregierung hat diesen Gesetzentwurf, wie Sie richtig sagten, schon zweimal beschlossen.
Vielen Dank. Herr Kollege Lubschat, Sie haben eine Frage. Nachfrage.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte gerne auch noch mal beim Bauturbo und der Frage der Durchsetzungskraft von Ihnen, aber auch ganz konkret dem Bundeskanzler Olaf Scholz noch mal anknüpfen. Der Bauturbo ist ja beschlossen worden auf dem Baugipfel als eine von 14 Maßnahmen. Sie haben sich gemeinsam mit Olaf Scholz hingestellt und gesagt, das müssen wir jetzt machen. Sie haben dann Ihre Arbeit erledigt. Sie und auch Olaf Scholz konnten sich dann allerdings nicht durchsetzen in ihren Fraktionen. Sie mussten dann das am Ende in den Kabinettsentwurf reinbringen. Aber die Fraktionen haben sich insbesondere auf Widerstand der Grünen monatelang geweigert, dieses Gesetz voranzubringen, was wichtig wäre für unsere Bauwirtschaft. Und deswegen möchte ich Sie jetzt noch einmal fragen, Ihre Einschätzung, woran ist es denn gescheitert, dass das nicht schon längst ins Werk gesetzt wurde, diesen Bauturbo?
Sehr geehrter Herr Lutschak, Sie waren ja dabei. Die Fraktionen waren der Meinung, es wäre besser, diese Regelung des 246 nicht standalone, wie gerade formuliert wurde, sondern in der großen Baugesetzbuchnovelle zu regeln. Die Baugesetzbuchnovelle ist im Verfahren schon weit geronnen. Es gab sogar die Anhörung schon, die erst im Deutschen Bundestag wurde die Lesung gemacht. Sie hatten eine Anhörung mit Expertinnen und Experten, sodass jetzt eigentlich wirklich das Parlament am Zug ist. Sie könnten, wenn Sie wollen, diese Baugesetzbuchnovelle noch bis zu dem Zeitpunkt der Neuwahlen durch den Deutschen Bundestag bringen.
Vielen Dank, Kollege Deidrup. Verzichtet. Frau Kollegin Schröder, Sie die Nachfrage.
Sehr geehrte Frau Ministerin, wir haben ja gerade schon festgestellt, sowohl die FDP hätte den 246e als auch die Union bereits beschließen können. Sie haben leider vorgezogen, die Beratung zum Baugesetzbuch abzusagen. Jetzt gab es Kritik von einem breiten Bündnis gegen den Paragraph 246e. Das waren von Naturschutzverbänden über Bauernverbände, über eben Mieterschutzbund, Sozialverbände, Gewerkschaften. Das ist ein Grund. Er wurde dort als Spekulationsturbo betitelt. Und wie begegnen Sie denn dieser Kritik?
Ja, es ist ja das ewige Abwägen im Bereich des Bauens, wie viel Interessen welcher Art, wie wägt man wie lange ab? Und da gibt es natürlich Menschen, die sagen, wir müssen ganz, ganz lange die einzelnen Interessen gegeneinander abwägen, damit das Ergebnis dann auch wirklich von allen akzeptiert wird. Andere verweisen darauf, dass dieses sehr lange Abwägen nicht dazu führt, dass das Ergebnis akzeptiert wird, sondern dass keine Wohnungen gebaut werden. Insofern haben wir gesagt, in der jetzt angespannten Situation halten wir es für sinnvoll, begrenzt für einen Zeitraum, der im Gesetz steht, diesen Bauturbo zu machen und den Abwägungsprozess abzukürzen.
Vielen Dank. Weitere Nachfrage, der Kollege Lange. Kollege Fürst, und dann ist Schluss.
Ja, Frau Ministerin, nachdem ja auch die Unionsfraktion den Bauturbo eingebracht hat, mache ich es ganz kurz. Stimmen Sie dem schwarz-gelben Bauturbo, wenn Sie ja selber davon so überzeugt sind, jetzt alleine, das können wir ja dann, zu? Oder drehen Sie in Ihrer eigenen SPD-Fraktion weitere Runden ohne Zustimmung zu einem schwarz-gelben Turbo?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Lange, da ich nicht Mitglied des Hohen Hauses bin, kann ich weder Ihrem noch einem anderen Gesetzentwurf zustimmen.
Vielen Dank. Letzte Nachfrage hierzu, der Kollege Fürst, und dann ist Schluss.
Herr Präsident, Ihnen zu lieben mache ich es sehr kurz. Frau Ministerin, im Entwurf aus Ihrem Haus, den Sie in die Länderanhörung gegeben haben, haben Sie den 246e, der als Bauturbo bezeichnet wird, nicht vorgesehen. Der ist erst durch die Kabinettsberatung reingekommen. Warum?
Herr Fürst, Sie hatten die Frage eigentlich schon selbst beantwortet, weil er zu diesem Zeitpunkt schon als Standalone-Lösung dem Deutschen Bundestag zur Beratung vorlag und wir das nicht doppeln wollten. Aber weil das in der Öffentlichkeit nicht alle zusammengebracht haben, haben wir es dann einfach noch mal zum Schluss mit aufgenommen, es im Prinzip doppelt genäht.
Aha. Vielen Dank. Nächste Hauptfrage hat die Kollegin Rebecca Schamber, SPD.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister Pistorius, es wurden unter Ausschöpfung des Sondervermögens Bundeswehr sehr viele 25 Millionen Euro Vorlagen für Beschaffungsprojekte auf den Weg gebracht. Können Sie uns vielleicht bitte darlegen, welche konkreten Verbesserungen sich hieraus in Bezug auf die Ausstattung der Bundeswehr ergeben?
Herr Präsident, Entschuldigung, Herr Präsident, Frau Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal will ich meine Antwort mit einer Wiederholung meines Danks verbinden. Viele Vorlagen, gerade in den letzten Wochen, hätten wir nicht mehr durchbekommen durch Haushalts- und Verteidigungsausschuss, wenn nicht auch die Union, das will ich hier deutlich sagen, hier mitgestimmt hätte. Von meinen Kolleginnen und Mitstreitern bei Grünen und SPD habe ich nichts anderes erwartet, aber an der Stelle noch mal auch ausdrücklichen Dank an die CDU-CSU-Fraktion. Weil das wirklich ein Ausdruck großer Verantwortung ist für das, was passiert. Denn es geht um Beschaffungen, die alle unterschriftsreif waren, die vorbereitet waren. Es geht um Fregatten, es geht um U-Boote, es geht um Luftabwehrsysteme, es geht um vieles andere mehr. Und alles, was wir jetzt nicht mehr auf den Weg gebracht hätten, wäre abgebrochen im Sinne von, wir hätten neu ausschreiben müssen, wir hätten neu aufsetzen müssen mit der Folge zeitlichen Verzuges, mit der Folge höherer Kosten und gleichzeitig einer verzögerten weiteren Ausstattung der Bundeswehr. Ein Umstand, den wir uns alle gemeinsam nicht erlauben können angesichts der Bedrohungslage. Und sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt nicht alle, ich glaube insgesamt dieses Jahr waren 60 Vorlagen, jetzt zitiere, was da jeweils drin war, aber es waren beachtliches und ich will ausdrücklich Danke sagen, auch an mein Haus und an das Bein-BW, das viel gescholtene, was wirklich hier den Turnaround geschafft hat in den letzten anderthalb Jahren und in einer Geschwindigkeit Beschaffungen auslöst, wie das viele vor anderthalb Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Frau Kollegin, Sie haben eine weitere Nachfrage?
Ja, gerne eine Nachfrage. Herr Minister, wo sehen Sie weiteren Investitionsbedarf und wie denken Sie, können diese finanziellen Mittel künftig generiert werden?
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Abgeordnete, wie viel Zeit habe ich für die Beantwortung dieser Frage? 26. Denn es wäre einiges, was noch zu beschaffen wäre, und das steht auch schon
auf dem Papier. Wir haben bei den Landstreitkräften noch einiges zu tun. Wir haben bei der Luftwaffe noch einiges zu tun. Bei der Marine ist jetzt einiges auf den Weg gebracht. Wir erwarten nächstes Jahr den neuen NATO-Fähigkeitsziel in ihrer endgültigen Fassung. Da werden zusätzliche Aufgaben auf uns zukommen im Sinne von Schließung von Fähigkeitslücken für die nächsten 6 bis 10 Jahre. Dazu gehören alle Systeme, die Sie sich denken können, aber eben auch ganz viel Infrastruktur. Infrastruktur heißt Kasernen, Munitionsdepots, die nicht mehr da sind, Kasernen, die nicht mehr da sind, weil sie geschlossen worden sind. All das kommt auf uns zu und wird mindestens noch mal einen 3-stelligen Milliardenbetrag in den nächsten Jahren erfordern.
Nachfrage dazu, der Kollege Alt, SPD.
Vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Frage zulassen. Herr Minister, wir haben heute unter den Beschaffungen 6 U-Boote im Projekt Deutschland-Norwegen beschafft. Können Sie vielleicht eventuell mal erläutern, welche Bedeutung diese besondere Beschaffung für die Sicherheits- und Verteidigungsinteressen Deutschlands hat und für die strategische Partnerschaft mit Norwegen?
Herr Präsident, Herr Abgeordneter, bei der Gelegenheit, ich habe eben die CDU erwähnt und SPD und Grüne, aber das gilt natürlich gleichermaßen für die FDP, die auch dankenswerterweise bei all diesen wichtigen Vorlagen mitgestimmt hat. Deswegen auch an die Kolleginnen und Kollegen vielen Dank dafür. Zu den U-Booten selber. Wir haben eine U-Boot-Flotte, die relativ klein ist und die in den nächsten 10 Jahren 30 Jahre alt und älter sein wird. Das heißt, sie muss erneuert werden. Wenn sie erneuert werden muss, und das ist unstrittig angesichts der Bedrohungslage, mit der wir es zu tun haben, Ostsee, die Arktische See, der Nordatlantik. Weil das so ist, brauchen wir dann aber auch neue, damit sie unmittelbar ersetzt werden können, die älteren U-Boote. Und ein U-Boot-Bau dauert eben etwas länger als 7 Jahre, sondern dauert etwa 7 bis 8 Jahre. Und deswegen war es jetzt so wichtig, das zu tun, gerade auch mit Blick auf die norwegischen Kooperationspartner, mit denen wir einen gemeinsamen Wartungswerft an den Start gebracht haben. All das wäre gefährdet gewesen ohne diese Beschlussfassung.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, die Kollegin Bachmann, AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Pistorius, Sie sprechen ja von Kriegstüchtigmachung in Deutschland, Sie sprechen von Bedrohungslage, Sie sprechen von Beschaffungsproblemen und Personalproblemen. Bei mir im Wahlkreis ist Frankenberg, da liegt die Panzergrenadierbrigade 37, kennen Sie ja wahrscheinlich. Die haben jetzt den Befehl bekommen, sich zu versetzen. Die werden sich ab Januar alle auf dem Weg nach Litauen machen, nicht freiwillig, sondern verpflichtend. Dort kommen Stimmen heraus, dass eine der größten Probleme eben der Personalmangel und der Mangel an Rüstung sind. Personalmangel, das Stichwort Einberufungen. Werden Sie Soldaten, werden Sie Männer und Frauen einberufen in Deutschland, auch die Nicht-Soldaten sind, werden Sie die in den Krieg schaffen? Denn auch dort sind die Töne, dass die größten Probleme die Nicht-Kriegserfahrenheit der Truppe ist.
Frau Kollegin Geiwitz zu wiederholen, die Frage überfordert, aber nicht intellektuell, sondern, wie soll ich das ausdrücken, vom Verständnis für Ihre Wahrnehmung der Welt da draußen. Ich frage mich wirklich, in welcher Welt Sie leben. Entschuldigung. Niemand hat jemals davon gesprochen, dass irgendjemand gegen seinen Willen einberufen wird. Darf ich kurz beantworten? Wenn Sie wahrheitswidrig behaupten, dass Leute nach Litauen wieder gegen ihren Willen versetzt werden, dann würde ich Sie gerne bitten, das darzulegen. Es gibt solche Versetzungen nicht.
Frau Kollegin, Sie haben eine
also
Frage.
Von daher darf ich doch herzlich darum bitten, bei der Wahrheit zu bleiben. Erstens und zweitens, niemand wird gegen seinen Willen eingezogen. Wenn Sie die Verfassung kennten, die Ihnen ja offenbar nicht so wichtig ist, dann wüssten Sie, dass es ein Kriegsdienstverweigerungsrecht gibt, grundgesetzlich verankert. Niemand wird jetzt oder in Zukunft gegen seinen Willen zu den Streitkräften eingezogen.
Danke für die
Vielen Dank,
Zusicherung.
Frau Kollegin. Das ist hier keine Debatte, sondern Frage und Antwort. Ich bitte auch Sie darauf zu achten. Eine weitere Nachfrage, die Kollegin Nastic, die Linke. Oh, Entschuldigung, BSW. Aber links sitzen die.
Genau, Bündnis Sarah Wagenknecht. Herr Verteidigungsminister, Sie sprachen die verschiedenen Herausforderungen im Hinblick auch auf die strategischen Ziele der Bundeswehr an. Dort unter anderem steht die Zahl der Soldatinnen und Soldaten soll bis 2031 auf 203.000 anwachsen. Sie und der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer forderten ja neuerdings, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf 460.000 anwachsen zu lassen. Meine Frage, widerspricht diese Forderung nicht dem 2+4-Vertrag, der eine Obergrenze von 370.000 enthält? Oder möchten Sie diese Obergrenze umgehen, zum Beispiel durch die Erhöhung der Reservisten?
Meine Damen und Herren, manchmal sind diese Debatten wirklich von besonderem Unterhaltungswert. Es scheint irgendwie links und rechts hier am Parlamentsrand eine Übung zu bestehen, einer Frage eine wahrheitswidrige Behauptung voranzustellen, damit man eine Frage zustande kriegt. Entschuldigung, diese Frage entbehrt jeder Grundlage. Es gibt den 2+4-Vertrag, der legt fest, wie viele stehende Streitkräfte und wie viele in der Reserve sein dürfen. Niemand plant irgendeine Erhöhung über diese Grenze hinaus, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, die Streitkräfte so aufzustellen, dass wir den 2+4-Vertrag erfüllen. Wir planen eine Erhöhung des Stammpersonals auf 203.000, wahrscheinlich eher Richtung 230.000. Das hängt dann zusammen mit den NATO-Fähigkeitszielen. Und alles andere ist dann Reserve. Und auch die wird sich natürlich an der Größenordnung, die vorgegeben ist, im 2+4-Vertrag orientieren und daran halten. Das versteht sich von selbst. Wir sind nämlich, rechtskonform und verfolgen den entsprechenden internationalen und nationalen Gesetzgebungen.
Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage. Dann bekommt als nächste Hauptfragestellerin die Kollegin Janine Wissler das Wort.
Frau Ministerin, die Zahl an Sozialwohnungen ist auf einem historischen Tiefstand. Es sind noch knapp über 1 Million. Das sind fast 400.000 weniger als noch vor 10 Jahren. Und auch in Ihrer Amtszeit sind jedes Jahr 15.000 Sozialwohnungen verloren gegangen. Und laut Studien fehlen akut mindestens 900.000 Sozialwohnungen in Deutschland. Sie hatten ja mit Ihrem Amtsantritt das Versprechen gegeben, dass Sie 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr bauen wollen. In Wahrheit ist es dann nicht mal ein Viertel geworden. Sie hatten 3 Jahre Zeit, um eine Investitionsoffensive für den sozialen Wohnungsbau einzuleiten und sind, so muss man es leider sagen, krachend gescheitert. Und meine Frage an Sie ist, was müsste denn der Bund aus Ihrer Sicht tun und welche Investitionsmittel müsste denn der Bund bereitstellen, damit das Ziel 100.000 Sozialwohnungen realistisch ist? Und ich wüsste gerne, was Sie den Menschen sagen, denen eine Sozialwohnung zustünde, die darauf angewiesen sind, die aber keine finden, weil es zu wenig Sozialwohnungen gibt.
Denen sage ich, dass diese Bundesregierung, sehr geehrte Frau Abgeordnete, die Rekordsumme in den sozialen Wohnungsbau steckt und dass es natürlich in der Natur der Sache liegt, dass zwischen dem Zeitpunkt der Förderung und dem Zeitpunkt der Fertigstellung eines Gebäudes einige Jahre liegen. Aber wir sehen jetzt Land auf, Land ab, dass insbesondere die Bundesländer ihre Programme zur Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus deutlich attraktiver gestaltet haben, sodass wir wirklich Rekordantragsstellungen haben in vielen Bundesländern. Nehmen Sie zum Beispiel die Bundeshauptstadt Berlin, hat seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, das Ziel, 5.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu fördern. Und dieses Jahr ist es erstmalig gelungen.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, bitte, Frau Kollegin.
Frau Ministerin, Sie sprechen ja mal von den 20 Milliarden, aber die sind ja auf 7 Jahre gestreckt. Und 20 Milliarden, das fordert auch der DGB, der Mieterbund, die Wohnungswirtschaft allerdings pro Jahr. Und ich will darauf hinweisen, dass 20 Milliarden mittlerweile auch die Hilfe für die Wohnkosten sind, also Wohngeld und Kosten der Unterkunft. Und meine Frage ist, sehen Sie nicht die Gefahr, solange es zu wenig Sozialwohnungen gibt und keinen Mietendeckel, dass die Erhöhung des Wohngeldes, dass das immer mehr Wohngeld eben in die Taschen von privaten Vermietern, von Immobilienkonzernen fließen, weil die Mieten immer weiter erhöht werden und wir das quasi über öffentliche Mittel noch subventionieren, weil es eben keinen Mietendeckel gibt.
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ja ausgeführt, dass der Bau von Sozialwohnungen einige Zeit in Anspruch nimmt. Und ich finde, die Menschen dürfen in der Zeit nicht alleine gelassen werden. Deswegen haben wir insbesondere die größte Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik gemacht und auch die Nebenkosten mit ins Wohngeld reingenommen, weil unabhängig von der Frage Mieter und Kaltmiete natürlich durch die gestiegenen Heizkosten verhindert werden soll, dass Menschen unter Energiearmut leiden.
Vielen Dank. Gibt es dazu eine weitere Nachfrage? Herr Daldrum, Entschuldigung.
Herr Präsident, Frau Ministerin, sind Sie mit mir der Auffassung, dass entgegen der Zahl, die Frau Wissler genannt hat, mit den Mitteln der sozialen Wohnraumförderung im Jahre 2023 49.000 Maßnahmen gefördert worden sind und nicht etwa 20.000? Zweitens, sind Sie mit mir der Auffassung, dass die Verbände, die ein Investitionsprogramm fordern, keineswegs 50 Milliarden pro Jahr fordern, sondern auch gestreckt über mehrere Jahre? Und drittens, sind Sie eigentlich auch der Auffassung als Mitglied der Bundesregierung, dass neben den vielen Neubaumaßnahmen und der konkreten Ausweitung des Wohngeldes, Sie sind jetzt erstmal ruhig, Herr Brandner, als Ausweitung des Wohngeldes, denn es nicht auch noch zusätzlich notwendig wäre, ein Regulativ im Mietrecht beispielsweise durch eine Verlängerung der Mietpreisbremse zu erreichen, was auch erforderlich wäre, um einige zeitliche Befristungen nach dem Baulandmobilisierungsgesetz im Baugesetzbuch. Und Sie hören jetzt gefälligst mal zu, Herr Brandner. Punkt.
Herr Kollege Brandner, Sie müssen heute nicht den Lümmel von der Ersten Bank spielen. Das sage ich mir allen. Lassen Sie Leute fragen und antworten.
Herr Präsident, ich wollte erst aufhören und schauen, ob sich die Situation beruhigt. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, wenn ich für den Kollegen Justizminister Wissing einspringen darf, die Mietpreisbremse wurde ja im Kabinett beschlossen, liegt im Bundestag zur Beratung. Und in der Tat ist es aus meiner Sicht allbedürftig, da die Mietpreisbremse in einigen Bundesländern ansonsten im nächsten Jahr ausläuft. Zum zweiten Punkt, die Frage der Zählung von Sozialwohnungen. Nicht ohne Hintergedanken haben ja Abgeordnete vor uns im Rahmen der Föderalismusreform genau die Frage in die Hände der Bundesländer gegeben. Wir haben nicht überall Neubaubedarf. Wir haben in anderen Ländern auch einen Modernisierungsbedarf, sodass die Zahl der Sozialwohnungen sich zusammensetzt aus Belegungsbindungen, die angekauft werden, neuen Wohnungen und Wohnungen, die saniert werden und anschließend zu einem sehr preiswerten Betrag eingebracht werden. Und 50 Milliarden in einem Jahr wäre sicherlich von der Bauwirtschaft nicht aufsaugbar. Deswegen muss man hier in Programmscheiben und mit einer Investitionssicherheit vorgehen, weil die Planungen müssen gemacht werden.
Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage. Dann kommt als nächster Hauptfragner der Kollege Marc Bernhard, AfD-Fraktion.
Frau Ministerin, die Legislaturperiode endet demnächst, also Zeit, mal Bilanz zu ziehen. Sie sind angetreten und haben gesagt, Sie wollen 400.000 Wohnungen pro Jahr neu bauen. Ein Ziel, das Sie nie in keinem Jahr erreicht haben. Dagegen ist in jedem Jahr ist die Neubauquote massiv zurückgegangen. Dieses Jahr werden es nur noch etwas mehr als 200.000 sein, also gerade mal 50% Ihres eigenen Ziels. Sie haben gesagt, Sie wollen die Baukosten senken. Zwischenzeitlich kostet ein Quadratmeter in Deutschland mehr als 5.000 Euro. In Österreich sind es nur 3.000 und in Polen sogar nur 2.000. Da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Und Sie wollten Wohnen wieder bezahlbar machen. In den Ballungsräumen sind in Ihrer Amtszeit die Mieten um 16% gestiegen, in Berlin sogar um 47%. Und im Neubau müssen Sie Kaltmieten von mindestens 20 Euro verlangen wegen Ihrer Politik. Frau Ministerin, welche Schulnote würden Sie sich denn für diese Bilanz geben?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, vielleicht einige Zahlen zur Einordnung. Im Jahr 2022 und im Jahr 2023 waren die Baufertigstellungen stabil, sogar ein bisschen höher als im Jahr 2021. Und das, obwohl wir nicht mehr niedrigste Zinsen haben, ist das Bauvolumen stabil geblieben. Das war wirklich eine große Anstrengung, die diese Bundesregierung mit unterschiedlichen Steueranreizen und Förderprogrammen unternommen hat. Und wir haben auch zusammen mit dem GdW eine Rahmenvereinbarung auf den Weg gebracht für preiswertes Bauen. Das fängt an bei 2.650 Euro Gestehungskosten pro Quadratmeter, ist also weit weg von Ihren Zahlen.
Ja, die Zahlen wollen Sie ja nicht bestreiten, dass 5.000 Euro pro Quadratmeter kosten. Achso, Entschuldigung,
Herr Fass. Nee, also das ist Ihre Nachfrage jetzt.
Okay. Sie wollen es ja wohl nicht bestreiten, dass 5.000 Euro die Kosten sind. Das ist, sagen Ihnen alle Branchenverbände, das ist so. Und wie wollen Sie, also die Zahlen sind so, 5.000, welche Zahlen wollen Sie bestreiten? Dieses Jahr nur 200.000 Wohnungen, das 50% unter Ihrem Ziel. Es wird prognostiziert, nächstes Jahr, und das ist direkt das Ergebnis Ihrer Regierungspolitik, sind es nur noch 175.000 Wohnungen, also unter 50%. Daher nochmal die Nachfrage, welche Schulnote geben Sie sich für Ihre Bilanz?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich hatte es gerade ausgeführt. Die Zahlen, die unserem Ministerium vorliegen, die können Sie auch nachlesen. Wir können die Ihnen gerne zur Verfügung stellen, sind andere als Ihre.
Aber eine Note?
Nein, ist genug. Vielen Dank. Nächster Nachfrage ist der Kollege Teutrine.
Er hat sich nur aufgeregt vorhin.
Nicht, dann ist der nächste Nachfrage der Kollege Lutschak.
Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte gerne Frau Ministerin noch mal darauf zurückkommen. Sie haben auch heute Morgen zu den Fragen, wie sieht es um die Bauwirtschaft aus, ein Bericht ja vorgelegt im Ausschuss, im Zuständigen. Dort wird auch formuliert, dass die Lage am Bau stabil geblieben sei. 2021, 2022 und 2023 etwa 300.000 fertiggestellte Wohnungen. Sie sagen jetzt gerade, dass da eine große Anstrengung der Bundesregierung gewesen, dass das gelungen ist. Dann möchte ich aber schon darauf hinweisen, dass diese Zahlen ja rein gar nichts aussagen. Das sind alles Projekte, die vor 2, 3, 4 Jahren begonnen worden sind. Das hat mit der aktuellen Politik der Bundesregierung gar nichts zu tun. Die aktuelle Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass die Baugenehmigungszahlen um 20% gegenüber dem Vorjahr und gegenüber dem Jahr davor um 40% eingebrochen sind. Können Sie vor diesem Hintergrund immer noch sagen, dass die Lage am Bau stabil ist?
Meine Formulierung hat sich auf die Baufertigstellung bezogen. Sie können aber zum Beispiel auch die Auslastung des Baugewerbes, die Kapazitätsauslastung zu Rate ziehen. Was in der Tat deutlich nach unten gegangen ist, das wissen alle, sind die Bauanträge. Sie wissen allerdings auch, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Bauanträgen und Fertigstellung. Das war ja das bisschen Traurige bei Herrn Seehofer. Da sind die Bauanträge nach oben gegangen, aber die Baufertigstellung nicht.
Vielen Dank. Weitere Nachfrage des Kollegen Brandner.
Ja, ich knüpfe noch mal an die doch recht einfach strukturierte Frage des Kollegen Bernhard, die also intellektuell auch keine besondere Herausforderung sein dürfte. Er hat versucht, ihre Stärken aufzuzählen, und da war er sehr schnell mit fertig. Dann kamen die Schwächen, das hat etwas länger gedauert. Und die Schlussfrage des Kollegen Bernhard war doch einfach, welche Schulnote geben Sie Ihrem Wirken als Ministerin? Eine Zahl, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Wie ist Ihre Antwort?
Herr Abgeordneter, wir sind ja auch nicht beim Sportunterricht, deswegen werde ich auch nicht über jedes Stückchen springen.
Ihr sollt auch nicht springen, Sie haben eine Schulnote gesagt. Herr Brandner, aber springen habe ich nur wirklich nicht verlangt.
Vielleicht gibt es ein Berichtszeugnis, ich weiß es auch nicht. Also, nächster Hauptfragesteller ist der Kollege Markus Grützel, CDU-CSU.
Ja, Herr Bundesminister Pistorius, wir hatten vorher von Beschaffungen gesprochen, jetzt geht es um Nichtbeschaffungen. Der Krieg in der Ukraine, aber auch der Krieg Aserbaidschan-Armenien hat ja gezeigt, wie wichtig und kriegsentscheidend bewaffnete Drohnen sind. Können Sie mal ausführen, wie die Bundeswehr rein quantitativ bei bewaffneten Drohnen aufgestellt ist?
Meine Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete, ich habe nicht im Kopf, wie viele Drohnen wir beschafft haben. Aber wir haben gerade bei Klein- und Kleinstdrohnen in den letzten Monaten beachtliche Beschaffungen auf den Weg gebracht, sind in der Entwicklung der Assistenzsysteme, der Abwehrsysteme ebenfalls einen großen Schritt weiter gekommen, weil wir leider feststellen mussten, dass es keine Vorarbeiten gab, und wir jetzt eben durch den Krieg in der Ukraine sehr deutlich sehen, wie dringend dieser Bedarf da ist. Und wir arbeiten mit Hochdruck sowohl im Cyber Innovation Hub als auch in der neuen Teilstreitkraft CIR daran, dass wir unsere Kompetenz in diesem Bereich ausbauen.
Also bei Vorgängerin Frau Lamprecht, aber auch bei Ihnen gibt es jetzt noch keine Beschaffung bewaffneter Drohnen. Die Firma Helsing hat ja 4000 KI-gesteuerte bewaffnete sogenannte Kamikaze-Drohnen an die Ukraine geliefert. Gut, das soll unkompliziert gelaufen sein, auch sehr gut, freut mich für die Ukraine. Aber warum lese ich das nicht für die Bundeswehr? Warum haben wir keine Anfangsbefähigung bei bewaffneten Drohnen? Warum sind wir in dem Bereich nicht kriegstüchtig? Warum haben Sie das bislang nicht geschafft, bewaffnete Drohnen zu beschaffen?
Herr Präsident, Herr Abgeordneter, erstens stimmt es nicht hundertprozentig. Zweitens hatten wir andere Prioritäten, um es auch deutlich zu sagen. Bewaffnete Drohnen bedurften auch noch einiger Regelungen hier im Hohen Haus. Die haben wir getroffen. Jetzt ist klar, in welchem Rahmen wir uns bewegen werden. Und die Beschaffungsvorbereitungen laufen mit Hochdruck, weil wir alle wissen, wir brauchen nicht nur bewaffnete Drohnen, nicht nur Kamikaze-Drohnen, nicht nur KI-gestützte Drohnen, sondern wir brauchen auch solche, die aufklären und abfangen. Und in all diesen Bereichen sind wir in der Entwicklung weiter als so manche andere Alliierter.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage aus der Union, bitte.
Ja, sehr geehrter Minister, sehen Sie es mir nach, vielleicht habe ich wieder gerade nicht richtig aufgepasst. Also wir haben aktuell überhaupt keine bewaffneten Drohnen. Und wenn wir dann welche bekommen, wann ist das soweit und wie viele sind es?
Herr Präsident.
Meine Damen und Herren, meines Wissens haben wir israelische Heron-Drohnen, zumindest geleast, wenn ich das weiß, von einer meiner Vorgängerinnen, ich glaube meiner Vorgängerin, meiner unmittelbaren. Wie viele das jetzt genau sind, will ich gerne nachreichen, habe ich nicht im Kopf.
Vielen Dank. Vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen hierzu. Dann ist der nächste Hauptfragesteller der Kollege Helge Limburg, Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den russischen Überfall auf die Ukraine. Sie hatten in Ihrer Eingangsbemerkung darauf angesprochen, Herr Minister. Wie schätzen Sie denn die gegenwärtige Lage in der Ukraine ein und welche Bedarfe ergeben sich daraus aus Ihrer Sicht für die Ukraine?
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Lage ist ernst. Die Russen rücken im Donbass vor, sind noch wenige Kilometer von Pokrov entfernt. Es ist nicht auszuschließen, dass in den nächsten Wochen diese Stadt fallen könnte, was durchaus beachtliche negative Auswirkungen hätte auf die gesamte Situation des Landes, insbesondere weil der Frontverlauf kein natürlicher mehr wäre. Also insgesamt alles außerordentlich schwierig. Gleichzeitig hatten wir am vergangenen Freitag zu verzeichnen einen der 10 stärksten Luftangriffe der russischen Streitkräfte mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen. 300 an der Zahl, 60 konnten abgefangen werden, übrigens dank insbesondere der von Deutschland gelieferten Luftabwehrsysteme. Und trotzdem sind die Schäden enorm und das Ziel der russischen Streitkräfte ist klar erkennbar. Es geht darum, die zivile Infrastruktur, die Energieversorgungsinfrastruktur jetzt gerade mit Beginn des Winters, mit laufendem Winter zu zerstören.
Eine Nachfrage, Herr Kollege, bitte.
Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage. Was sind denn vor diesem Hintergrund die Motive der Bundesregierung zu der Rückverlegung des Instandsetzungszentrums aus der Slowakei nach Deutschland, beziehungsweise welche Auswirkungen wird das auf die Unterstützung der ukrainischen Armee haben?
Keine. Die Gründe, die dafür geführt haben, sind der bilaterale zwischen der Slowakei und der Bundesrepublik Deutschland, was Vertragsausgestaltung und anderes anging. Das lag tatsächlich nicht an uns, das lag auch nicht an den Unternehmen. Wir sorgen dafür, dass die Verlagerung dieses Instandsetzungs zu keinerlei Verzögerung für die ukrainischen Streitkräfte führt und sind dabei, die entsprechende Lösung bereits umzusetzen.
Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage hierzu. Dann ist der nächste Fragesteller der Kollege Nils Gründer, FDP-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Minister Pistorius, ich würde gerne nachfragen zur Situation der Reserve in Deutschland. Das BMVG erklärt ja zu Recht immer wieder, dass die Situation der Reserve gestärkt werden muss. Deswegen würde ich gerne wissen, ob die Berichte denn zutreffen, dass die Ausbildungskapazitäten für die Ausbildung Ungedienter in der Reserve wirklich gekürzt werden und wie das mit diesem Ziel denn vereinbar wäre.
Herr Präsident, Herr Abgeordneter, das ist mir nicht bekannt, dass Mittel für die Ausbildung der Reserve gekürzt werden sollten. Ich hielte das auch nebenbei bemerkt für falsch. Wir sind dabei, die Reserve bis 25 abschließend auszustatten mit der persönlichen Ausstattung, die es braucht. Es wäre widersinnig, an der Stelle jetzt zu sparen. Und mir sind solche Informationen noch gänzlich unbekannt.
Vielen Dank, Herr Gründer, bitte.
Vielen Dank, Herr Präsident, dass ich nachfragen darf. Herr Minister, welche Maßnahmen plant es denn das BMVG generell, um die Reserve auch bürokratieärmer zu gestalten, weil ja auch die Bürokratie in der Reserve ein sehr, sehr großes Problem ist?
In der Tat, das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir kommen aus Zeiten, in denen das alles kaum eine Rolle zu spielen schien. Wir haben eine beorderte Reserve von etwa 60.000. Wir müssen sie deutlich erhöhen bis zum Jahr 2028/29. Da sind wir dabei. Die erste große Hürde, die wir haben, ist, dass 2011 bei der Aussetzung des Wehrdienstes nicht nur die Wehrerfassung zerschlagen worden ist, sondern auch die Wehrüberwachung, also die Betreuung, die Verwaltung der Reservistinnen und Reservisten. Das müssen wir neu aufsetzen. Das hätten wir gerne noch gemacht mit dem neuen Wehrdienstgesetz, das jetzt und dem Soldatengesetz, was jetzt leider durch das Ende der Legislaturperiode nicht mehr passieren kann, muss aber unverzüglich nachgeholt werden. Und dazu gehört dann eben auch eine schnellere Bearbeitung von Anträgen von Reservistinnen und Reservisten, eine bürokratieärmere Aufnahme und Verwaltung und Eingliederung in die dann ständige Reserve.
Vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen? Doch, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Bundesminister, mich würde interessieren, wie Sie denn mit der Herausforderung Doppelfunktion in der Reserve umgehen. Also Funktionsträger, die bei der Feuerwehr aktiv sind oder im THW und gleichzeitig als Reservisten. Wie ist da Ihr Plan und wie wollen Sie das nochmal straffer hinbekommen, diese Herausforderung?
Herr Präsident, Herr Abgeordneter, das ist zunächst einmal kein Massenphänomen bei den Reservistinnen und Reservisten, mit denen wir es zu tun haben. Wir können froh und dankbar sein über jede und jeden, der irgendwo einen freiwilligen Dienst leistet, sei es bei der Bundeswehr oder eben auch bei den freiwilligen Feuerwehren. Mir sind keine massenhaften Probleme dieser Art bekannt oder die sich daraus ergeben würden. Wenn es die geben sollte, müssen wir darüber mit den Feuerwehrverbänden und den anderen Trägern dieser Bereiche sprechen. Die Doppelbelastung müssen wir dann auflösen, aber das ist dann vor allen Dingen auch eine individuelle Entscheidung jedes Einzelnen.
Vielen Dank. Keine weiteren Nachfragen hierzu. Dann ist der nächste Hauptfragesteller der Kollege Daltrup, SPD-Fraktion.
Keine Sorge. So wach wie ihr seid, ich bin nicht sogar im Schlaf. Also, ich habe eine Frage an Frau Ministerin Geiwitz. Sie haben eben angesprochen, auch die Problematik sozusagen nicht nur der fehlenden Wohnungen, sondern auch der erheblichen Leerstände in Deutschland. Jetzt ist beabsichtigt, eine sogenannte Leerstandsstrategie zu entwickeln. Und ich würde gerne wissen, was denn eigentlich unter dieser Leerstandsstrategie zu verstehen ist und wie sie und bis wann sie sozusagen fertig ist und mit welchen Maßnahmen möglicherweise verbunden.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Bundesregierung beabsichtigt, im Januar die Leerstandsstrategie vorzulegen. Das ist eine von den 189 Maßnahmen aus dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Und es geht vor allen Dingen darum, zu schauen, mit welchen Möglichkeiten der Leerstand reduziert werden kann und wie man noch marktaktive Wohnungen auch dem Wohnungsmarkt zur Entlastung zur Verfügung stellt. Das ist nicht nur eine Frage meines Ministeriums, sondern es geht natürlich da auch um die Fragen Infrastrukturanbindung, Vorhandensein von Infrastruktur, der Daseinsvorsorge etc. pp. Also es geht nicht nur darum, eine Wohnung zu haben, sondern auch ein attraktives Wohnumfeld zu schaffen.
Eine Nachfrage, bitte, Herr Kollege.
Das bedeutet ja auch, Frau Ministerin, dass die Frage der Mobilisierung von Leerständen viel mit der sozusagen Lebensqualität in den Städten zu tun hat. Das heißt mit anderen Worten mit der Städtebauförderung. Wird es eine Verknüpfung geben zu den Aufgabenfeldern der Städtebauförderung, weil die Innenstadtstrategien ja auch notwendigerweise dazugehören, um Lebensqualität zu ermöglichen?
Ist ein ganz zentraler Aspekt, insbesondere weil hier natürlich auch in Kombination mit den vielen Milliarden des sozialen Wohnungsbaus auch Stadtbild Verbesserungen, Reparaturen, aber auch natürlich Umbauten vorgenommen werden können, sodass jetzt zum Beispiel nicht mehr benötigte Ladenlokale in Ortslagen auch für barrierefreien Wohnraum umgebaut werden können.
Nein. Gibt es weitere Nachfragen hierzu? Das ist nicht der Fall, dann frage ich mal ganz kurz, ist die Kollegin Nastic im Saal? Das ist nicht der Fall, dann verfällt Ihre Frage. Dann kommen wir zum nächsten Fragesteller, dem Kollegen Stefan Brandner, AfD-Fraktion. Also auch Herr Brandner verzichtet, das ist ja wunderbar. Dann kommen wir zu der Kollegin Emmy Zollner.
Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, meine Frage geht noch mal zu dem Thema der Baufertigstellungen. Sie haben ja vorhin den Zusammenhang hergestellt, dass der frühere Bauminister Seehofer, dass es praktisch nicht genau bemerkenswert ist zumindest, dass in seiner Amtszeit die Bauanträge nach oben gegangen sind. Und deswegen würde ich das gerne einfach nachvollziehen, was Sie daran als kritisch sehen, weil im Gegensatz, wenn man jetzt sich jetzt Ihre Bilanz anschaut, dann muss man ja feststellen, dass die Bauanträge massiv zurückgegangen sind und die Fertigstellungen konstant sind. Deswegen hätte ich mir natürlich gewünscht, dass in Ihrer Amtszeit mit einem neuen Bauministerium im Rücken es tatsächlich möglich gewesen wäre, Bauanträge massiv nach oben zu schrauben. Und wir sind jetzt auch in Bezug auf das nächste Jahr, werden wir ja wahrscheinlich keine 200.000 Bauanträge im Land haben. Und deswegen die Frage, was sagen Sie denn eigentlich dazu? Weil die Bilanz ist natürlich verheerend, wenn man Ihre Amtszeit anguckt.
Frau Abgeordnete, wir haben eine kurzfristige Krise, das habe ich in meinem Eingangsstatement gesagt, verursacht auch durch den Zinssprung, der für den Bausektor natürlich entscheidend ist. Aber darunter haben wir ein jahrzehntealtes strukturelles Problem, nämlich dass die Baukapazitäten in Deutschland nicht ausreichend groß sind, um alles, was wir machen müssen, nämlich Brückensanierung, Straßensanierung, Erhöhung der Sanierungsquote und Neubau, den wir brauchen, zu stemmen. Und deswegen kam es auch in der Amtszeit meines Vorgängers besonders zu dem Phänomen, dass trotz niedrigster Bauzinsen und auch einer üppigen Förderung und gleichzeitig auch sehr hohen Baugenehmigungszahlen trotzdem die Fertigstellungszahlen nicht das damalige Bauziel von 375.000 Wohnungen erreicht haben. Und deswegen haben wir intensiv an der Ausweitung der Kapazitäten, zum Beispiel durch serielles Bauen, gearbeitet.
Frau Zollner, Sie haben bestimmt eine Nachfrage.
Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie wollen also die Tatsache nicht akzeptieren, dass natürlich die Bauanträge nach oben gegangen sind und dass das natürlich immer im Zeitverzug von 3 Jahren stattfindet, was ich ein bisschen befremdlich finde. Aber Sie haben ja auch von Neubau gesprochen und wir wollen, dass mehr gebaut wird, gerade für unsere jungen Familien. Und Sie haben aber mal die Äußerung getroffen in Bezug auf Einfamilienhäuser, dass die ökologisch und ökonomisch unsinnig werden. Und da würde ich gerne um Ihre Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt bitten. Denn klar ist, dass ein Bauherr, der da sich auf den Weg macht, ein großes Interesse der Baufertigstellung hat. Also müsste man doch davon ausgehen, dass dort auch entsprechend zügig für die Familien Möglichkeiten geschaffen werden müssten.
Abgeordnete, Sie zitieren mich verfälschend. Ich habe gesagt, es ist ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll, dass jede Generation neben die Einfamilienhäuser ihrer Vorgängergeneration wieder neue baut. Das ist irgendwie logisch angesichts der Tatsache, dass Deutschland ein Land mit begrenzter Fläche ist und wir ja auch das Flächensparziel haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel das Programm Jung kauft alt gestartet, um Familien den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen, aber auch die Orientierung und die Unterstützung zu bekommen, das mit schon bestehenden Einfamilienhäusern zu bauen, zu realisieren, weil wir natürlich auch 2 Millionen leerstehende Wohnungen haben, auch sehr viele leerstehende Einfamilienhäuser.
Vielen Dank. Gibt es dazu eine weitere Nachfrage? Bitte schön, Herr Lutschak. Das ist ja toll. Sie sind heute wieder fleißig. Entschuldigung.
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich habe mich jetzt schon ein bisschen gewundert, weil Sie versuchen, es ja immer so darzustellen, dass Sie eigentlich als Bundesregierung gar nichts damit zu tun haben, dass wir so einen dramatischen Einbruch bei den Wohnungsbaugenehmigungen haben. Ich finde, da ist es immer gut, wenn man mal den Blick nach Europa in die Nachbarländer auch schaut. Die haben ja die gleichen Voraussetzungen wie wir. Die haben auch mit in kurzer Zeit stark angestiegenen Zinsen zu tun. Dort wird man aber feststellen, dass in Deutschland prognostiziert wird nach Studien, dass der Einbruch bei Fertigstellung um etwa 40% bis 2026 einbrechen wird. Im europäischen Schnitt sind es aber nur 17%, also 23% Unterschied. Und das sind hausgemachte Probleme von Ihnen, Herr Kollege, und von der Ampel.
Die Frage,
und
bitte.
Zu diesen Zahlen würde ich Sie gerne bitten, eine Stellungnahme abzugeben.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, in der Tat muss man mal fragen, von welchem Niveau aus. Wir sind ein großes Land in der Mitte Deutschland und hatten auch einen entsprechenden Bauboom. Wir hatten über 800.000 Wohnungen. Frau Zöllner hat es gerade gesagt, im Bauüberhang, die schon genehmigt, aber noch nicht realisiert waren. Und Sie wissen, Sie sind ja da sehr kundig, dass es Länder in Europa gibt, wo wir einen weniger drastischen Einbruch hatten in Fragen der Baukonjunktur. Und dann gibt es natürlich Länder, die hatten einen noch höheren als Deutschland. Das hängt auch teilweise mit den Hypothekenfinanzierungen in Fremdwährung zusammen, hängt natürlich bei uns natürlich auch mit der Frage der Baukostenentwicklung zusammen. Ein ganz großer Einfluss hat auch die Entwicklung des Gaspreises gehabt. Und da waren ja alle live und in Farbe dabei, was in dieser Legislaturperiode geleistet wurde, damit wir diese Baukostensteigerung wieder runterbekommen. Und das ist auch gelungen. Wir sind weg von den zweistelligen Baukostensteigerungen der Vergangenheit.
Vielen Dank. Herr Kollege Bernhard hat eine weitere Nachfrage.
Frau Ministerin, der Grund, warum nicht gebaut wird, ist so ganz einfach, weil die Baukosten zu hoch sind, weil es gar nicht funktioniert, weil viele Bauherren, wenn sie die Wohnung vermieten wollen, Mieten von über 20 Euro Kaltmiete verlangen müssen pro Quadratmeter. Und das ist genau das Problem, deswegen wird nicht gebaut. Und deswegen haben wir jetzt auch dieses Jahr etwa 200.000 neue Wohnungen und nächstes Jahr nur 175.000 Wohnungen. Es wird immer so weitergehen, solange Sie die Kosten nicht senken. Deswegen die Frage, was werden Sie konkret tun, um die Baukosten zu senken?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das eine ist die Förderung des seriellen modularen Wohnungsbaus. Der kann es dann schaffen, auch wieder für 2.600 Euro den Quadratmeter Wohnfläche zu bauen. Und das zweite ist die Entwicklung eines Gebäudetypes E, wo man auf einen Schlag eine Entlastungswirtschaft von 8 Milliarden Euro realisieren kann. Für die Bauwirtschaft ist ein wichtiger Schritt. Ich fürchte, das werden wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr realisieren können. Aber die Idee ist so gut. Ich habe sogar gesehen, dass sie im CDU-Wahlprogramm aufgegriffen wurde und auch einzelne Bundesländer schon in ihre Bauordnung haben. Und der Gebäudetyp E ist genau das, was notwendig ist, um die Baukosten runterzubekommen.
Vielen Dank. Keine weitere Nachfrage hierzu. Dann haben wir die letzte Hauptfrage der Kollegin Schröder, Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Ministerin Geiwitz, danke, dass Sie direkt stehen bleiben. Wir haben vor ein paar Tagen eine Studie des Paritätischen Gesamtverbands bekommen und die wir alle sicherlich mit Sorgen gelesen haben. 5,4 Millionen Menschen mehr leben in Armut und die Ursache ist eben diese hohen Wohnkosten. Jetzt muss man leider sagen, dass wir als Koalition nicht sehr erfolgreich war, ein sicheres und transparentes Mietengesetz zu verabschieden. Da geht es unter anderem um eine Kappungsgrenze, da geht es um die Verlängerung der Mietpreisbremse, da geht es aber auch darum, Schlupflöcher, die einfach ausgenutzt werden, damit Mieten ins Bodenlose weiter gesteigert werden können, wie das möblierte Mieten oder Indexmieten zu regulieren. Frau Ministerin, was wären die wichtigsten Schritte, um jetzt Menschen vor immer steigenden Wohnkosten zu schützen?
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, in meinem Zuständigkeitsbereich ist es die Kombination von Objekt- und Subjektförderung, von Milliarden für den sozialen Wohnungsbau und einer riesigen Wohngeldreform. Und im Bereich des Justizministeriums liegt das Vertragsrecht. Und hier gibt es zum einen natürlich den Beschluss zur Mietpreisbremse, der jetzt in den Händen des Bundestages ist. Aber auch heute hat das Kabinett noch weitere andere mietrechtliche Regulierungen beschlossen. Das ist allerdings in der Tat nicht die Zuständigkeit meines Hauses, sondern vom geschätzten Kollegen Volker Wissing.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage bitte, Frau Kollegin. Erstmal die Kollegin Schröder.
Genau. Perspektivisch ist es ja so, dass in Deutschland etwa 2 Millionen Wohnungen leer stehen. Und wir haben die Situation, dass gerade geförderter Wohnungsbau und gemeinnütziger Wohnungsbau dauerhaft Mieten senkt. Und zwar für alle. Warum ist das so? Das wirkt auf den Mietspiegel und sorgt dafür eben, dass Mieten nicht unendlich steigern können. Wir haben die Tür aufgemacht und die neue Wohngemeinnützigkeit wieder eingeführt. Was wären die nächsten Schritte, damit Menschen in ganz Deutschland davon profitieren und eben nicht nur 100.000 Wohnungen davon profitieren?
Verehrte Frau Abgeordnete, die Änderung der Abgabenordnung ist ein wichtiger Schritt, um dieses Rechtsinstitut wiederzubeleben. Wir hatten ursprünglich ja auch vorgesehen, das Ganze mit einem Investitionskostenzuschuss noch mal zu unterstützen. Das würde sicherlich hilfreich sein. Aber da wir nicht mehr zu den Beratungen des Bundeshaushalts 2025 kommen werden, muss dieses Vorhaben dann in die Hände der nächsten Bundesregierung gelegt werden.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Föst.
Herr Präsident, Frau Ministerin, weil wir gerade beim Mietrecht sind. Ich weiß, Sie haben viel Ihrer Arbeitszeit damit verbracht, im Land herumzureisen und in die Branche, in die verschiedenen Stakeholder-Kreise reinzuhören. Da wird Ihnen nicht entgangen sein, dass gerade die kleinen Vermieterinnen und Vermieter, gerade die ein, zwei Wohnungen haben, die den Großteil des Mietangebots zur Verfügung stellen, dass die sagen, es macht keinen Spaß mehr, wir ziehen uns zurück, wir haben die Schnauze voll. Jetzt haben Sie eine massive Verschärfung des Mietrechts vorgelegt und auch im Kabinett beschlossen. Die kleineren Vermieter verabschieden sich vom Markt. Was sagen Sie denen?
Sehr geehrter Herr Föst, ich kann Ihre Frage mit unseren Zahlen aus dem Ministerium nicht übereinbringen. Mieter ziehen sich nicht aus dem Vermietungsgeschäft zurück und lassen die Wohnung leer stehen, weil es ihnen zu anstrengend ist, sondern wenn wir Leerstand haben, ist das in der Regel in Gegenden mit einer relativ geringen Nachfrage und das ist demografisch bedingt.
Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Teutrine. Mal gucken, Herr Lübsch, ob Sie noch drankommen.
Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben bei diesem Themenkomplex und auch vorhin immer wieder darauf verwiesen, dass Sie das Wohngeld massiv ausgeweitet haben. Ein Teil der Wohngeldempfänger zahlt Steuern. Sie gehen arbeiten und zahlen Steuern, um im Nachgang bedürftig zu werden und zu einer steuerfinanzierten Behörde Anträge stellen zu müssen. Finden Sie es sozial, dass Steuerzahler zu Bittsteller bei Sozialämtern werden oder wollen Sie mehr Netto vom Brutto?
Wohngeld ist eine unterstützende Leistung, die von den Wohngeldämtern ausgezahlt wird. Und darauf hat man einen Anspruch, wenn man zum Beispiel ein Einfamilienhaus hat und eine geringe Rente. Oder aber wenn man in einer Stadt, die ein hohes Mietniveau ist, arbeitet und wenig Geld verdient. Und das ist eine zielgerichtete Unterstützung. Und das ist eine zielgerichtete Unterstützung von Menschen, die einen Anspruch darauf haben. Und so wie Eltern sich nicht dafür schämen müssen, dass sie Kindergeld in Anspruch nehmen, braucht auch keiner ein Problem haben, wenn er Wohngeld in Anspruch nimmt.
So, die letzte Nachfrage der Kollegin Lubczak und dann ist Ende.
Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Ministerin, ich möchte noch mal auf den Themenkreis Regulierung zu sprechen kommen. Wir sind alle miteinander der Auffassung, kann ich jedenfalls für mich, für meine Fraktion sagen, dass wir natürlich starke soziale Leitplanken in unserem Mietrecht brauchen, weil niemand aus seinen Wohnungen verdrängt werden soll, weil er sich seine Miete nicht mehr leisten kann. Aber ich will auch schon darauf hinweisen, dass unser Problem ja nicht ist, dass wir zu wenig Regulierung haben, sondern wir haben zu wenig Wohnungsbau. Und wenn man die Studien jetzt zuletzt vom IW Köln noch mal sieht, die haben einen sehr klaren Zusammenhang hergestellt damit, dass eine starke Regulierung dazu führt, dass das Mietwohnungsangebot zurückgeht. Hier in Berlin, der Mietendeckel hat dazu geführt, dass 50% an Mietwohnungsangebot zurückgegangen sind. Und das möchte ich gerne von Ihnen hören, ob Sie das in Ihre Überlegungen einbezogen haben, dass man eben nicht am Ende totreguliert, weil die Mieterinnen und Mieter am Ende davon Schaden nehmen.
Herr Lubczak, man braucht natürlich in diesem Bereich Maß und Mitte. Und wir sind der Meinung, die Mietpreisbremse hat dieses Maß und Mitte, weil es ja auch Mieterhöhungen möglich macht. Und Sie sind ja, wenn ich das richtig sehe, mit Ihrem Wahlkreis in Berlin. Und gerade die Landesregierung Berlin hat ja in dem Bundesrat jetzt auch eine Initiative für die Mietpreisbremse eingebracht. Und ich nehme mal an, Kai Wegner weiß, was er tut.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich bedanke mich bei beiden Ministern dafür, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Ich beende die Befragung. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 2, die Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20/14/189 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe zunächst auf den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Zur Beantwortung steht bereit Frau Staatsministerin Katja Keul.